Morgen, Jakob. Komm mal her,
ich muss hier noch eben aussteigen und die Jacke im Kofferraum und den Koffer raus. So. War ein bisschen schwer zu packen diesmal, ne?
Ja,
man weiß ja nicht. Geht's in die Antarktis?
Das ist das Ding.
Was weiß ich, auf Fidschi?
Ich hab nur so Sommersachen dabei eingepackt jetzt am Ende.
Weil ich hab schon eine warme Jacke reingekriegt.
Ja, das ist nämlich so. Das ist doch der Satz aus dem Urlaub. Abends, wenn die Sonne weg
wird
ist,
wird es kühl.
Muss man sich im Pullover mitnehmen.
Und es kann ja auch sein, dass Schmitti zum Beispiel mit uns nach Vancouver will. Da kannst du auf dem Berg Skifahren, deswegen die warme Jacke. Und unten kannst du am Strand liegen.
Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wo ist der denn eigentlich?
Weiß nicht.
Hallo.
Hallo,
du
Schmitti.
Bist schon da.
Ich komm runter. Sekunde.
Der ist ja schon da. Aha, okay.
Der hat ja den kürzesten Weg zum Büro, ne?
Hm. Jetzt bin ich echt gespannt. Ey, hoffentlich hat der nicht wieder da irgendwie... Ach, der hat wieder irgendwie so eine Liege da in die Hecke geschoben, irgendwo da in so einem Scheißstrand dann da.
Guten Morgen, na, wie geht's euch?
Hey!
Morgen!
Na? Habt ihr Bock auf Urlaub?
Ja, klar.
Klaro.
Ich freue mich richtig, dass ich heute die Ehre habe, die Urlaubssaison einzuweihen und euch zu entführen in ein Land der Entspannung.
Klingt schön.
Wir sind echt sehr gespannt und ich will auch ehrlich sein, ich bin auch ein bisschen skeptisch, jetzt nicht, weil ich dir jetzt irgendwas unterstelle, sondern weil ich... Ja, also weil ich jetzt nicht so Fan bin von so Überraschungen, gerade wenn man jetzt auch nicht so viel Zeit hat, Urlaub zu machen und dann muss es auch irgendwie passen.
Weiß aber
ich.
Sag mal, apropos passen, wenn wir jetzt alle so einen großen Koffer haben wie Klaas und ich, dann passt der nicht in ein normales Taxi. Dann
müssen wir
einen
Großraum zum Flughafen nehmen. Das ist gar kein Problem. Wir machen wirklich einen Urlaub, der wird euch überraschen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, ich habe mir viele Gedanken gemacht, der wird euch überraschen, aber...
Schaffen wir so einen Kaffee zu trinken?
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde vorschlagen, ich führe euch erstmal rum. So, guck mal, hinter euch, was seht ihr da? Klaas, was siehst du da?
Bürogebäude, Büro.
Haus.
Ein Büro.
Ein Haus. Das ist fast richtig. Es ist unser neues Büro.
Ja,
das neue Büro.
Seit einem Jahr.
Hier ist der Parkplatz, Klaas. Guck mal, hier ist der Parkplatz.
Genau.
Ja.
Und das ist unser neues Büro. Und ich dachte mir...
Schrank ist kaputt.
Ja, die Schranke ist kaputt, der Rasen, der ist auch noch nicht da, der kommt nächste Woche, da wird ein Rollrasen ausgelegt.
Okay, komm, skip to the point, was willst du, was ist
Ich habe gedacht, wir nutzen das Gegebene und wir machen jetzt mal ein bisschen Urlaub im Büro.
Was machen wir?
Da können wir auch noch ein bisschen, also wir haben ja noch ein, zwei Themen liegen lassen aus unserer Arbeit, können wir vielleicht auch noch kurz besprechen.
Was
ich habe den Konfi im dritten schon mal gebucht.
Ich glaube, ich habe mich gehört. Wir machen was? Urlaub im Büro?
Es ist ein neues Büro. Ihr habt das jetzt auch noch nicht kaputt gewohnt.
Es ist kein neues Büro. Es ist ein Jahr alt. Außerdem ist es ein Büro.
Also, ich habe 3 Wochen Urlaub genommen, Schmitty.
Ja.
Ich nehme Urlaub, um nicht im Büro zu sein. Das ist die Idee von Urlaub. Das Büro ist die Arbeit.
Es geht ums Mindset. Du gehst sonst ins Büro, weil Arbeiten,
ja, genau.
Nur Druck und dies und das. Und heute gehen wir ins Büro. Und
wofür gehe ich denn in dieses Scheißbüro? Damit ich einmal 3 Wochen im Jahr nicht in das Büro gehen muss. Deswegen gehe ich doch jeden Tag in diesen Scheißpuff.
Du warst
damit
doch
ich
überall.
Einmal im Jahr nicht da reingehen muss. Das ist doch das ganze Prinzip von einem Büro, dass man einmal nicht dahin gehen muss.
Wir haben ein 4-stöckiges Gebäude hier renoviert und gemacht.
Ja,
und,
was?
Warum sollen wir jetzt noch irgendwie Geld ausgeben, für nach Malle zu fliegen?
Du bist doch nicht mein Vater. Wir sind nicht in den 90er Jahren. Und immer wenn ich sage, alle anderen fahren ans Mittelmeer, sagst du, wir bauen. Wir haben gebaut. Du wolltest die Schaukel haben.
Jetzt kommt doch erstmal rein. Ihr könnt die Koffer mitnehmen. Wir haben auch, ich habe eine Schlafgelegenheit. Im zweiten habe ich irgendwie organisiert.
Spreng nicht in die Luft. Ich schwör's dir, Alter.
Jetzt kommt er mal.
Allerletzt.
Guck mal, also hier ist unsere vor einem Jahr gestaltete Rezeption.
Ja.
Die hat Boden mit Hölzern. Das sieht alles wunderbar aus. Guck mal, dafür, wie das Licht reinfällt. Das wirft so Schatten auf den Boden. Habt ihr das eigentlich mal euch angeschaut?
Weißt du, Schmitty, als ich vor Jahren in Thailand im Hotel angekommen bin, da hat man erstmal so ein warmes Handtuch gekriegt. Da gab es 3 Begrüßungsgetränke. Und weißt du, was es noch gab? Es gab einen Strand und es gab gutes Wetter.
Hier scheint auch die Sonne rein. Hier nicht im ersten, wo Late Night Berlin ist.
Aber wirklich nicht die Sonne
rein. Wenn ihr mit hochkommt, da scheint Sonne.
Ja, also was...
Kannst du deinen Kopf auch in den Kopierer legen, wenn dir das Bock macht.
Wie hast du dir denn jetzt...
Ja, wir machen
mal,
das
sag mal jetzt. Ganz sachlich mal jetzt.
Okay. Ich will ja auch mal eine gewisse Offenheit für die Idee entwickeln.
Ja, das möchte ich auch
bewerben. Nee, ich will wirklich keine Offenheit für die Idee entwickeln. Aber ich will jetzt einmal so ganz in Ruhe mit mir anhören, wie du Psychopathie das jetzt hier vorgestellt hast. Wir zwei sollen jetzt hier mit unserem Urlaubskoffer...
Was gibt's zu essen?
In die Kantine der Bahn könnt ihr noch gehen, wenn ihr wollt.
In die Kantine der Bahn. Ach so, dieses...
Wir können rüber zu unsere eigene Pizza fressen.
Ja. Das, so weit sind wir doch noch nicht. Wir wollen uns jetzt entspannen. Ihr seid noch nicht im Urlaubsfeeling, habe ich das Gefühl.
Willst du uns nicht mal in unsere Zimmer führen? Dass wir so, dann du würden wir dir 5 Euro geben. Also da bin ich, wohne dann in meinem Büro praktisch. Also.
Jetzt entspannt euch mal. Wir haben um 11 haben wir eine kleine Konfi mit Hannes Hiller von ProSieben.
Warum?
Gibt es da auch den Tagesplan? Machen wir mit dem eine Mountainbike-Tour und wollen das vorbesprechen?
Nein, da ein kleines Meeting.
Können wir wenigstens Aqua-Jogging mit Wolfgang Link machen?
Also Schmidt, ich bin skeptisch, aber ich will durchaus eine Offenheit bewahren. Also es heißt, jetzt nur mal zusammenzufassen. Also wir schlafen jeweils in unseren Büros.
Ja.
Da gibt es jetzt kein Bett, sondern eine sehr kurze Couch. Okay.
Ja.
Wo würde sich Klaas schick machen, wenn er Abendessen will? Und wo gibt es das Abendessen?
Auf der Toilette. Ich kann nur im dritten Stock nicht empfehlen, das ist Arnes Toilette, wenn ihr versteht,
exakt,
was ich meine.
Exakt, okay. Und wissen denn die KollegInnen, dass wir hier also zum Urlaub machen sind? Also es gibt ja durchaus Leute, die im Sommer auch im Büro sind. Also.
Ich habe es angekündigt, dass ihr in den nächsten 3 Wochen sehr lange arbeiten werdet.
Mhm.
Also die wundern sich jetzt nicht, wenn ihr nach 18 Uhr noch nicht vom Hof seid.
Man muss sich nicht mal eincremen. Also klar, es ist, also was man sagen muss, es ist kostenneutral.
Es ist kostenneutral, ja. Und spaßneutral ist es auch.
Das ist witziger der Joker. Lustig.
Mal den dicken Pullover aus, krempelt euch so ein bisschen das T-Shirt links und rechts mal am Arm so hoch und zieht mal die Schuhe aus, Socken aus. Es geht los. Die Summer Breeze ist da.
Hallihallo.
Endlich ist the time of the year.
Ja, das ist die einzige Badehose zum Hören. Herrlich, die Summer Breeze ist zurück.
So, da sind wir. Und wir sind in bester Urlaubslaune. Draußen scheint die Sonne, es ist wunderbar. Wir haben gerade eben schon, so Bekanntschaft gemacht. Wir saßen gerade hier unten vorm Aufnahmestudio und haben uns eher nicht unterhalten, weil das machen wir nicht.
Nein, das ist nicht vor der Aufnahme.
Vor der Aufnahme sind wir ganz einig, traurige Stimmung. Da sind wir mal froh, wenn von außen was passiert, was uns trotzdem so eine gewisse Ablenkung gibt.
Ja.
Und dann saßen wir vorm Büro und auf einmal hören wir, wie einer rumschreit. Das ist in Berlin nicht ungewöhnlich. Wenn nicht einmal am Tag einer richtig ausflippt, kriegt man Heimweh. Als jemand, der sich lange schon mit Berlin auseinandersetzt. Jetzt hat es aber dann eine Sekunde gedauert, haben wir festgestellt, der da aus dem Auto rausschreit, ist ja gar kein Geisteskranker, sondern Matthias Schweighöfer, der zufällig gerade vorbeigefahren ist. Und
Der ist ja leider nicht vorbeigefahren. Also er hat an einer Ampel gewartet. Und das muss man sagen, das war timingmäßig so ein bisschen eine unrunde Geschichte, weil er hat dann angefangen zu schreien, Florida! Florida, ihr seid die Geilsten! Um uns, glaube ich, auch zu beschämen.
Ja.
Und dann ist er nicht so weggebraust, wie es so im Timing angenehm wäre, sondern die Ampel war auf Rot und er hat noch 4 Minuten da gestanden und hat immer weiter geschrien.
Aber was er gemacht hat, nämlich der große Fehler, den er hätte machen können, wäre dann aufhören zu schreien und einfach wieder so nach vorne zu gucken. Das wäre blöd gewesen. Was er gemacht hat, ist pflichtbewusst weitergeschrien, bis die Ampel grün war, was wiederum auch nochmal so eine eigene Gag-Dynamik hatte.
Absolut,
weil es dadurch eigentlich noch witziger wurde.
Ja.
Das muss man machen, würde ich mich so nicht trauen. Da könnte ich nicht so aus meiner Haut, um wirklich über 2 Fahrstreifen, Bürgersteig, Fahrradweg durch einen Zaun durchzuschreien.
Da muss man durchziehen, ne? Das muss man durchziehen. Ja. Wenn man das einmal Souveränität angefangen hat, wenn man sich traut, da das Fenster runter zu machen und den 20 Leuten, die da saßen, dann musst du durchziehen, auch wenn die Ampel rot ist.
Wisst ihr, welcher so ähnlich auch gestern durchgezogen hat, war ein Herr, der hat praktisch an das Gitter zwischen der Bahntrasse und dem Firmengelände hat er seinen Pimmel rausgeholt und da ganz ausgiebig gegengepisst und auch geschrien.
Ja.
Aber das war nicht ganz genau so zu verorten, was es war.
War das?
Und da war ich echt froh, dass wir Securities hier haben. Wir haben ja wirklich viele Securities, Gott sei Dank. Und ich habe dann den Security gefragt, aus Sensationslust. Da muss man ja einfach sagen, wir saßen im Brainstorming, hatten beste Sicht und waren einfach sensationsgeil. Und weil das natürlich ablenkt von echter Arbeit. Und dann habe ich gefragt, und, was machst du jetzt? Hat er gesagt, ja, ich rufe die Polizei.
Ach,
ja, so wird's gemacht.
So muss er
natürlich,
ja auch.
Natürlich, ja.
Ja, aber das ist tatsächlich mittlerweile so, dass man das total gewohnt ist. Früher, wenn in Oldenburg mal so einer richtig ausgeflippt ist, da stand das am nächsten Tag in der Zeitung.
Ja, hier steht nichts in der Zeitung.
Da steht gar nichts in der Zeitung.
Wie würdest du, Klaas Häufer-Umlauf, einen Mann zur Raison bringen, der gerade darauf besteht, gegen einen Zaun zu pissen, der übrigens nicht feinmaschig ist, sondern ganz, hat immer so 10 cm Abstand von Zaunholm zu Zaunholm.
Also wenn ich ihn zur Raison bringen müsste, weil das wäre
du müsstest jetzt als Polizist ansprechen.
Ja, dann würde ich sagen, also so als Berliner Polizist, junger Mann, ich glaube, das ist nicht der richtige Ort dafür. So würde ich anfangen, sowas in der Art. Also man muss mit einer gewissen Entspanntheit anbieten, nach dem Motto, ich habe hier schon alles gesehen und nur du bringst mich jetzt auch nicht mehr.
Du Pisser
bringst mich jetzt auch nicht mehr aus dem Konzept. Junger Mann, das würde ich machen. Also wenn, aber obwohl, das würde ich nicht sagen, weil Thomas mag das nicht, wenn man ihn junger Mann nennt. Nein, ich würde einfach sagen, komm rein, Arne.
Ey, wir sind ja gerade so büroig drauf, ne?
Ja.
Folgendes, da muss ich jetzt hier mal ansprechen, weil ich habe ein bisschen Angst, dass es so eine Art Falle ist. Also dass es eine ganz aufwendig gelegte Falle ist. Vor dem Haupteingang liegt verpackt noch eine Outdoor-Tischtennisplatte von einem namhaften Tischtennisplattenhersteller.
Ist korrekt.
Und ich frage mich jetzt, also entweder gibt es jetzt so ein Firmenphilosophie-Shift hin zu Google-Büros oder ist es einfach so eine Falle, dass jetzt hier bald eine Tischtennisplatte steht und dann wird jeder rausgeschmissen, der da den Schläger in die Hand nimmt. Ich will einfach nur auch für die MitarbeiterInnen fragen, wie ist damit umzugehen mit dieser Platte? Ist es ein Honeypot? Genau.
Naja, also ich sag mal, die Tischtennisplatte, die wird zentral aufgestellt. Ja,
kommt noch so ein Scheinwerfer drauf?
Die wird zentral aufgestellt, dass sie gut einsehbar ist von allen Büros.
Ja.
Und dann wird man hört das ja auch, wenn man dann im Sommer das Fenster kippt, dann hört man klick, klick, klick. Und dann ab und zu kann man dann mal einen Blick drauf werfen, wer da klick, klick, klick zu welcher Uhrzeit macht.
Okay.
Jakob.
Da wird es ein Protokoll geben praktisch.
Ja, schauen wir mal.
Squid Game mit Tischtennis.
Ja.
Aber also, ich freue mich, dass du...
Ist mir aufgefallen.
Dass dir das aufgefallen ist. Und du dir auch schon Gedanken gemacht hast.
Hab mich gefragt, wie es wohl damit umzugehen.
Was so eine Tischtennisplatte im Arbeitsumfeld zu suchen.
Was sie da wohl liegt.
Und wenn wir so eine Sache jetzt hier besprechen, ich weiß nicht, ob das auch andere Leute interessiert, aber jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, mal miteinander zu sprechen, wann kommt der Rasen?
Nächste Woche, Montag.
Ja.
Dann macht's Klick und auf einmal ist der Rasen da.
Ja, das macht nicht Klick, das ist ja, man denkt dann ja, das ist ja Kunstrasen, aber es ist ja echter Rasen.
Nein, du, der Rasen ist doch super. Ich habe jetzt im zweiten Jahr Rollrasen, das sieht ja ganz natürlich aus.
Ja,
im Wohnzimmer komisch, aber kann man machen.
Oh Leute, ey, ich bin eigentlich, ich habe jetzt ganz viel Energie schon verbraten, die ich eigentlich mir fein säuberlich hätte auf den ganzen Tag verteilen müssen.
Ja.
Ich merke jetzt schon, dass ich in den ersten 10 Minuten hier so viel Energie rausgeschossen habe, wie ich eigentlich nur zur Verfügung habe. Mhm. Weil ich habe so schlecht geschlafen.
Echt?
Ich bin ganz spät eingeschlafen. Ich bin in so ein TikTok-Loch gefallen.
Oh, wollte gerade TikTok fragen, weil man darf einfach im Schlafzimmer nicht TikTok anmachen.
Ich habe mir dann schon eingestellt, man kann sich einstellen, dass man dann irgendwann schlafen gehen soll.
Echt?
Und dann erinnert einen die App daran und dann drücke ich auf halt dein Maul und dann mache ich weiter.
Ja.
Ist das das Ding, so Snooze-Taste bei TikTok?
Ja, so die erinnern dich daran, das ist auch so eine Imitation von Fürsorge.
Ja.
Die App dann auf einmal einem so entgegenbringt und sagt, solltest du nicht mal ins Bett gehen? Ja. Und man sagt dann, nein, halt dein Maul. Und dann sagt die App, okay, weiter geht's.
Ey, es gibt auch so richtige Arschlöcher bei TikTok, die machen so Videos, wo die sagen, jetzt hör mal auf zu scrollen. Ruh dich mal kurz aus und leg mal das Handy weg.
Achtsam.
Zack, weg!
Ja. Aber die Sache, die ich gestern geguckt habe, da bist du, glaube ich, auch empfänglich für. Das gab es früher natürlich immer nur bei YouTube. Mittlerweile gibt es das also bei TikTok mit einem ganz anderen Schlagzahl.
Weil man muss den Zuhörern sagen und Zuhörerinnen, dass Schmitty noch nicht in der Sucht ist. Wir beide sind schon verloren an die App. Ich habe den Eindruck, dass du machst da so majestätisch, so nach dem Motto, ja, ich habe das unter Kontrolle mäßig.
Nee.
Weil klar, ich stehe dir offen dazu, wir sind komplett süchtig.
Ja. Nee, aber ich bin tatsächlich auch öfter noch bei Instagram Reels und sowas.
Das ist Methadon, das ist für Anfänger.
Manchmal merke ich, da bin ich ja gerade da und dann denke ich, warum bin ich bei der Scheiße? Gehe ich in die andere App, ist ja viel besser.
Das ist TikTok von vor 2 Wochen.
Bin ja gar nicht beim Original, merke ich dann. Und denke, warum verschwende ich meine Zeit hier? Denke ich dann.
Wollte ich doch woanders verschwenden.
Gehe ich doch in die andere App. Und da habe ich dann gestern, gibt es ja diese Military Coming Home, also Dads.
Die das habt ihr beiden schon bei YouTube früher immer geglotzt, wie die Idioten, ey.
Ja, aber da gibt es jetzt ja was Neues.
Das ist voll dein Weak Spot.
Ja, natürlich. Ja. Und da gibt es ja was Neues. Und dadurch, dass viele Leute, die während Covid in Australien waren, konnten aus Australien 3 Jahre nicht weg.
Oh Mann.
Und viele Leute, die dann da waren.
Also die da in Urlaub gefahren sind.
Oder? Ja, oder da irgendwie gelebt haben.
Aus Australien durfte man ja auch nicht raus. Ja. Wenn du als Australier vielleicht in New York gelebt hast.
Das ist ein Kontinent, der ist fünfmal so groß wie Europa.
Ja, aber wenn dein Lebensmittelpunkt in New York ist,
hallo. Ich will doch was ganz anderes sagen. Die haben halt einfach dann ihre Familie 3 Jahre nicht gesehen. So. Ohne, dass sie jetzt beim Militär waren. Und die haben sich einfach nie gegenübergestanden.
Das ist was Schlimmes, Schmitti.
Die haben 3 Jahre Urlaub gemacht.
Verständnislos.
Ja, aber doch nicht die. Für die war das geil. Aber doch nicht die, die auf die warten in Irland.
Für die war es vielleicht auch geil. Also ich.
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja genau das. Du tu mal nicht so unemotional. Du heulst wie ein Schlosshund.
Ja, doch nicht, wenn jemand Urlaub in Australien gemacht hat und das länger.
Wenn dann der Dad reinkommt und sagt, na mein Junge, und dann kommt er auf den Zug.
War die ganz traurig surfen oder was?
Nein, die anderen, du Affe.
Das ist doch auch scheißegal.
Mann,
da war ein
Schmitti,
Zimmer frei.
Du Affe, das ist doch nicht das
Der war ein Zimmer frei. Sagst du doch, wenn einer stirbt? Sei doch nicht so traurig, da ist ein Zimmer frei.
Das Traurige ist doch auch nicht, dass der aus dem Krieg kommt, sondern dass der überhaupt wiederkommt.
Die haben sich 3 Jahre nicht gesehen.
Das hat doch nicht die Dramatik von irgendwelchen Soldaten, die zurückkommen, die irgendwann
Soldaten
verabschiedet wurden, wo man gar nicht weiß, ob die wiederkommen.
Das ist doch
da
nein.
Da hat einer einen verlängerten Urlaub
in dieser,
gemacht.
Nein.
Ja, da hat er doch einen Punkt.
Ich fange nicht an zu weinen, wenn du von Sardinien kommst.
Die waren in Australien, Klaas.
Du nicht.
Ich weine auch nicht, wenn du aus dem Urlaub kommst und sagst, na mein Junge, da bin ich. Dann sage ich, ja, du warst im Urlaub, du saturiertes Schwein.
Wenn ich 3 Jahre im Urlaub gewesen wäre, wenn ich wirklich nur 3 Jahre im Urlaub gewesen wäre, ihr habt mich 3 Jahre nicht gesehen, dann wärt ihr gerührt, mich zu sehen.
Da würde ich sagen, ach, nicht schön, dich wiederzusehen.
Das Interessante ist, es von mir ist, selbst wenn du recht hast, in dieser klein geknallten TikTok-Welt ist das scheißegal. Es geht 6 Sekunden, die freuen sich, die heulen, es ist wunderbar. Es ist völlig egal, ich brauche gar keinen Kontext, mir völlig egal, wenn die einfach nur 3 Jahre nebenan waren, beim Nachbarn. Es ist egal.
Warte mal, Klaas, warte mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz raus.
3 Jahre musst du rausgehen.
Nein, ich
gehe. Es geht ja um die Zeit.
So eine TikTok-Länge gehe ich jetzt raus.
Ja, okay.
Na, mein Junge, da bin ich wieder.
Wahnsinn.
Hast du Urlaub gemacht?
Nee, ich war kurz draußen. Boom.
Merkst du, es bringt nichts.
Es geht doch nur über die Zeit. Deswegen dein merkwürdiger Sketch oder was du da auch immer planst. Das funktioniert natürlich so nicht. Und das habe ich gestern geguckt und deswegen habe ich nicht in den Schlaf gefunden, weil ich das rührend fand, weil das wirklich schön war. Und ich schwöre dir, du kannst hier so cool tun, wie du willst. Du wirst in dem Moment, wo du alleine da sitzt und dann einmal in dieses Rabbit Hole reinfällst, du wirst es schön finden. Ich schwöre es dir. Das ist so. Und dann habe ich das angeguckt und dann habe ich nur so 4 Stunden oder sowas geschlafen, bin andauernd aufgewacht und dann hatte ich am Ende noch einen Traum. Dann habe ich hatte ich einen Traum, es war eine Idee für eine Sendung. Und die Idee ist gar nicht schlecht. Also es ist eigentlich für so eine Sketch-Sendung oder für eine Comedy-Serie, aber mit Joko und mir. Und die Idee ist gar nicht schlecht. Ich vermute nur, dass es die vielleicht schon gibt bei Little Britain. Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher. Und zwar hieß diese Sendung, in der wir als Schauspieler mit dabei waren, hieß In einem kleinen Dorf. So hieß die Serie, in der wir da in meinem Traum mitgespielt haben.
In einem kleinen Dorf.
Ne? Und da war es so, in meinem Traum war es so, dass also Joko und ich sind die einzigen Schauspieler. Da kommt jemand in so ein kleines Dorf und der trifft dann alle Leute, die da wohnen und arbeiten und dieses kleine Dorf am Laufen halten. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Also gibt es eine Bäckerei und da gibt es eine Autowerkstatt und da gibt es ein Postamt und Polizei und Rathaus und so. Aber überall, wo der hinkommt, sind immer nur Joko und ich. Und arbeiten überall. Wir sind aber unterschiedliche Personen, die also leicht anders aussehen, ja. Aber erkennbar wir. Aber immer so leicht anders.
Das ist witzig, ja.
Und dann behauptet der Mann, sagt dann halt, ja, sie sind doch wahrscheinlich alle miteinander verwandt, weil sie ja so ähnlich aussehen. Und das liegt auch so auf der Hand, das ist so, das liegt so über der Serie, dass es so klar ist, dass sie alle irgendwie auch, also dass es da eher kreisförmige Stammbäume gibt in dieser,
ja.
Und deswegen sind auch einige.
Gibt es denn da Frauen?
Das ist mein einziger logischer Fehler, genau. Es gibt keine Frauen.
Ja, okay.
Das ist also in meinem Traum nicht, man müsste auch noch, 2 Frauen müssten also
die auch aussehen wie ihr.
So aussehen wie ich, so wie bei in so einem FX Twin Video. Und aber der Gag besteht dann darin, dass man also steif und fest behauptet, man ist nicht miteinander verwandt,
ja,
und man hat also nichts miteinander zu tun. Es ist aber vollkommen klar, dass es offensichtlich niemand im DNA-Pool aus diesem Dorf herausgeschafft hat, seit vielen Generationen. Und das schlägt sich auch nieder in den Fähigkeiten der Menschen. Die sind also von bis sozusagen.
Ja.
Und der Gag ist halt immer wieder, dass egal wo der reinkommt, dreht sich wieder so einer um und sieht wieder so aus. Und das war, ist dann so ein Dauerlacher, ja, die ganze Zeit. Und diese steif und fest behaupten, wir kennen die nicht nebenan.
Ja. Ich finde es interessant, dass dein Gehirn es irgendwie so schafft, irgendwie, also wahrscheinlich hast du dir dein Leben lang gewünscht, dass es ein Dorf gibt, nur mit dir. So, wo alle Leute aussehen wie du, wie bei Being John Malkovich. Und jetzt hat es aber dein Gehirn geschafft, das irgendwie in eine Sitcom zu
machen. Da muss ich dich jetzt so ein bisschen, es sind nicht besonders ideale Versionen von mir. Also es ist geprägt davon, ich glaube im Hintergrund, ich kenne ein Dorf tatsächlich, wo mehrere Leute denselben recht kompliziert klingenden Nachnamen haben, die aber steif und fest behaupten, sie hätten nichts miteinander zu tun.
Ja.
Daher kommt das, glaube ich, weil ich das so witzig finde, weil das natürlich nicht sein kann. Ja. Die werden irgendwo, und die reden nicht drüber. Oder stellen keine Nachforschung an, weil sie irgendwas nicht rausfinden wollen.
Oder die Fähigkeit nicht haben für Nachforschung.
Das kann sein. Und ich glaube, daher kommt das. Und jetzt frage ich mich, gibt es diese Idee schon oder sollte man
loslegen,
drauf rumdenken, absolut, wie man so schön sagt.
Finde ich schon.
In einem kleinen Dorf heißt eine neue Sketch-Comedy. Ja. Die, ich weiß ja nicht
also
genau.
Also bei Sat.1 reiben sie die Hände.
Man hat auch nur zwei Schauspieler und vielleicht noch Paulina.
Ja, wir brauchen ja auch den Typ oder die Frau, die da das erste Mal ins Dorf geht, ne?
Ja.
Sonst geht das nicht, ne? Das kann ja nicht auch du sein.
Nee, das müsste eine Frau müsste mitspielen aus unserem Kreis, die Lust hätte auf so eine Sendung. Ja. Also Paulina vielleicht.
Paulina, ja.
Ja, müsste mal fragen.
In Staffel 2 gibt es dann wirklich so den Plotpoint, dass auf einmal kommen Fremde ins Dorf.
Die anders aussehen.
Und dann kriegen wir alle Grippe
auch,
und sterben.
Die sehen auch aus wie Joko und Klaas. Und das sind aber die, die während Covid in Australien waren, ne?
Oh, und dann wird das ganz rührend.
Das wird ganz rührend, ey. Dann wird das wirklich nochmal...
Oder man macht den Gag, dann kommen welche aus dem Nachbardorf, wie bei den Simpsons aus Shelbyville. Und das sind dann aber die Wolter-Zwillinge.
Könnte man machen. Also wie gesagt, es sieht auch für Staffel 2 und 3 liegt noch einiges auf dem Tisch.
Ja.
Ja.
Das ist gut.
Super.
Ich würde es gucken. Schmitty, du hast angekündigt eben beim Kaffee, dass du in guter Laune bist.
Ich bin
dann hast du so gelacht, so stimmt gar nicht. Und jetzt sind wir verwirrt.
Nee, gar nicht.
Mixed Emotions.
Ich bin angekommen auf den Hof und habt ihr mich gefragt, ob ich gute Laune habe.
Und dann hast du so getan, als hättest du ironisch gute Laune. Und jetzt bist du angriffslustig. Und jetzt wollen wir wissen, was ist los.
Ich bin überhaupt nicht angriffslustig.
Sehr,
ich bin überhaupt nicht. Wie kannst du dich angegriffen fühlen?
Nein, du wirkst angriffslustig. Nee, ich fühle mich nicht angriffslustig. Aber
Jakob,
du wirkst
wirklich
angriffslustig. Ich finde nicht, dass er angriffslustig ist. Muss ich wirklich sagen.
Das ist wirklich schräg.
Er glotzt da so. Wie ist jetzt deine Laune?
Mach super. Doch mit, weil sei doch nicht so blöd.
Na, aber ich will ihn jetzt nicht so hochpetern direkt zu Anfang. Weil die Summer Breeze ist die Badehose für die Ohren. Das ist das erste Wassereis zum Hören. Wir wollen den Leuten den Sommer in die Ohren schießen, weil die Ohren sind der direkte Weg ins Gehirn.
Das stimmt.
So, ne? Weil du kannst sie nicht wehren. Habt ihr schon mal irgendwo was nicht gehört, wenn was genervt hat? Nein, man hört das dann. Und wenn wir hier mit guten Vibes, wenn wir hier den Sommer in die Ohren reinpetern, dann kann man sich nicht wehren. Da hat man praktisch schon Sand in der Poritze nur vom Hören.
Ich habe gesehen, du warst mit deinem Boot schon unterwegs am Wochenende.
Jawohl, ja.
Das heißt, du hast es jetzt geschafft. Du hast offenbar diesen einen Tag, den du fürchtest, wo du Kontakt hast mit dem Mann, der das Boot zu Wasser lässt. Das hat geklappt.
Das hat geklappt. Das hat schon vor 2 Wochen geklappt. Das war nämlich ganz praktisch. Die haben einfach das Boot ins Wasser gesetzt und ich habe niemanden gesehen.
Ach, also die haben das von sich aus gemacht, ohne Fürbitte, dass man sagt, bitte.
Na doch, es war schon so abgeklärt, an welchem Tag. Ich habe kurz telefoniert, das war auch ganz nett und fertig. Also es war wirklich völlig problemlos.
Sehr gut.
Und ich war jetzt schon öfter auf dem Boot als das gesamte letzte Jahr.
Herrlich.
Ja.
Ja, ist ja auch herrlich.
Ja.
Wobei ich mich immer frage, warum du das überhaupt aus dem Wasser nimmst. Ich dachte, man muss nur Holzboote aus dem Wasser nehmen.
Nee, das ist, also... Man kann es theoretisch drin lassen, aber unabhängig davon, dass es halt im Winter auch gerne mal gefriert und das dann theoretisch auch zerquetscht wird und untergeht.
Von Eisschollen?
Ja.
Ja, okay.
Ist es auch einfach nicht gut für den Motor und Co.
Okay. Ich habe eine Frage an den Prominenten.
Fragen an den Prominenten.
Das war ja ein wirklich mitreißendes Bundesliga-Finale. Ich weiß, dass jetzt erstmal deine Aufmerksamkeit kurz weggeht, Klaas, aber ich werde sie wieder ranholen. Also es war wirklich unglaublich spannend, die sogenannte Meisterkonferenz.
Ich habe alles mitbekommen.
Da konnte man nämlich einerseits sehen Bayern gegen Köln und man konnte sehen Dortmund gegen Mainz. Und die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag war, dass Dortmund musste nur zu Hause, und das ist im Fußball ein Vorteil, gegen Mainz gewinnen. Und für Mainz ging es um gar nichts mehr. Also die hätten jetzt verliehen. verlieren können, gewinnen. Es war alles scheißegal. Das war auf der einen Seite die Voraussetzung, weil Dortmund führte. Und die Bayern, die hatten es nicht mehr in der eigenen Hand und die mussten in Köln gegen Köln gewinnen. Und für Köln wäre ein Sieg und damit 3 Punkte auch noch von Wert gewesen. Das war so die Ausgangslage. Und jetzt kam es, wie es kommen musste. Die Dortmunder vergeigen alles. Die Bayern lustlos gewinnen irgendwie, sodass man es ihnen aber auch nicht so richtig gegönnt hat, weil sie eigentlich schlecht gespielt haben und durch eine geniale Einzelaktion dann das Tor gemacht haben, in Köln gewinnen und wiederum Dortmund in Mainz spielt unentschieden. So, das war die Ausgangslage. Die Bayern werden zum 100. Mal Meister. Jetzt habe ich mich gefragt, und das treibt mich wirklich schon die ganze Woche um, du bist einer von uns dreien, würde ich sagen, der am häufigsten mit Erwartungsdruck und Druck im Allgemeinen eigentlich zu tun hat. Was würde dir leichter fallen? Würde es dir leichter fallen, einen Sieg, jetzt mal metaphorisch gedacht, heimzuholen oder einen Erfolg, wenn alle Leute sagen, das wird eh nichts, der hat es nicht drauf, das wird nichts, das kann nichts werden. Mhm. Oder wenn alle Leute sagen, so, wir haben den Champagner schon mal kalt, wir können jetzt schon vor dem eigentlichen Moment überlegen, wie wir den Sieg genau jetzt durchplanen. Wir haben die T-Shirts gedruckt, wir sind gut drauf, der Opa darf nochmal mitkommen, weil der sieht jetzt was ganz Tolles, was jetzt 1000%ig passiert.
500.000 Leute pilgern nach Dortmund,
alle sind mega gut drauf. Die Spieler, anstatt sich warm zu machen, so gefühlt, überlegen nur, wie werden sie den Pokal so gleich hochrecken, gibt es eine Choreo.
Haben bestimmt auch alle so T-Shirts unter dem Trikot, genau, mit irgendwelchen
T-Shirts
Sprüchen
oder Deutscher Meister 2023, genau. Und alle sagen jetzt muss nur noch mal eben 90 Minuten das Spiel und dann wird gefeiert. In welcher Lage wäre es dir, also andersrum gefragt, welchen Druck würdest du als größer empfinden?
Also ganz klar, also dieses Siegesgewisse.
Ja?
Ja.
Ist das so eindeutig?
Ja, eindeutig. Bei mir eindeutig. Ich weiß nicht, ob das dann klappt oder so, aber das würde mir so vorkommen.
Liegt das daran, weil man dann vor allem, weil die Chance, viele zu enttäuschen, einen mehr belastet, als die Chance, vielen zu sagen, fuck you, ihr habt zwar nicht an mich geglaubt, aber ich hab's euch ins Maul gestopft.
Ach so, ja, das kann
also
sein.
Was also was ist eine größere Energie?
Ja, ich glaube, das liegt eher daran, dass man entweder praktisch negativen Druck verwandelt, sozusagen, mhm, oder ob man auf einer Welle von Optimismus irgendwo hingetragen
ja,
wird.
Ja, was ist für dich der beste Treibstoff?
Ja, also auf jeden Fall dahin getragen werden, fände ich immer einfacher.
Einfacher.
Ja, als irgendwie Leute davon zu überzeugen, dass man es irgendwie doch hinkriegt oder so. Das ist, finde ich, das ist diese grundsätzliche, eher negative Stimmung darum, ja, die ich dann auch so als Kritik empfinde vielleicht. Ja. Die stoppt mich dann eher, da werde ich eher trotzig und nicht so. Aber wenn alle sagen, das wird schon was und so, und das ist so gute Stimmung sozusagen, ja, das ist ja eher positiv, ja, auch wenn der Erwartungsdruck riesig ist und so, aber eher gute, positive Stimmung, könnte ich vermutlich mehr aktivieren, als wenn einer die ganze Zeit sagt, du kleiner Idiot, das klappt ja sowieso nicht. Dann würde ich dann irgendwann sagen, ja, dann klappt das halt nicht.
Ah, das ist interessant.
Also ich glaube, ich würde mich eher demotivieren lassen, mhm, von so vielen Leuten, die dann mit so schlechter Laune da und so, dann irgendwie so dann denke ich, was soll das denn alles?
Also weil ich würde genau umgekehrt, würde ich dann so denken, ihr Wichser, euch zeige ich, und würde da so eine Aggression entwickeln, die mir wiederum die Energie gibt, das vielleicht eher zu schaffen, als wenn alle sagen,
nee,
das wird
ich,
klasse,
schlechte Laune,
du bist
dann
super,
ich gar nichts mehr
dann würde ich, hätte ich nämlich so die Angst, dass ich die alle jetzt gigantisch enttäusche. Wie ist es bei dir, Schmidi?
100% auch so. Also ich glaube, die Energie, die freigesetzt werden würde in der Rolle von Bayern, dass man denkt so, ihr habt uns jetzt schon abgeschrieben,
genau,
alle feiern in Dortmund.
Ihr
so,
kleinen Wichser, ich werd euch jetzt, piss ich in die Suppe.
Ich werfe halt Bayern nur vor, dass sie das überhaupt nicht geliefert haben. Die haben
das
einfach
haben
genauso
stimmt,
beschissen
ja,
gespielt. Wenn die jetzt da 7-0 denen nochmal gezeigt hätte, wie das alles funktioniert, ja, ne? Und hier bam, 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 bam. Ja. So, dann hätte man da noch einen Funken Sympathie verspürt. Aber die haben sich wirklich bis zuletzt da reingewurstelt.
Aber lass uns definitiv nicht über Fußball reden, genau.
Definitiv hätte ich genauso, der Ansporn wäre viel größer gewesen. Also nee, ich glaube, es kommt von der Prüfungsangst, die schon in mir wohnt. Das merke ich auch so beim Bootsführerschein und so. Natürlich steht da schon der Sekt kalt und man hat es schon ausgemalt. Man hat das Boot gekauft. Das ist da schon. Ne? Man will eigentlich loslegen und mittags haben schon 5 Leute angerufen. Wann können wir endlich aufs Boot? Da merkt man, das ist so ein Druck, wie es Dortmund hatte.
Ja.
Ja. Nee, ja. Aber, und da wird man dann viel, viel verhaspelter und ja, dann denkt man so, oh Gott, das muss jetzt klappen. Und das ist was ganz anderes, wenn ich irgendwie auf dem dem Weg dort zur Prüfung gehört hätte von 100 Leuten, lass es doch, hat doch eh keinen Sinn, ist doch auch nicht schlimm, kannst ja auch weiter Auto fahren. Ne? So. Ja,
aber genau das ist mir passiert, denn als ich meinen Führerschein gemacht habe, als ich das erste Mal zur Prüfung gegangen bin, da hatte ich, vielleicht habe ich, ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt, aber mein Vater hat gesagt, ich schenke dir für damals 1000 Mark einen alten roten Peugeot 306, der damals auch schon uralt war, der hatte keine Servolenkung und alles, was man angefasst hat, hatte man danach in der Hand.
Ja.
Also es war jetzt nicht so nach dem Motto, goldene Löffel, hier ist dein erster Mercedes, das war ein wirklich absolutes Scheißauto. Aber es war ein Auto und das fuhr. Und dieses Auto, das stand schon vor der Tür.
Ja.
So, und mit diesem Auto hatte ich meiner damaligen Freundin versprochen, fahren wir zusammen, auch komplett natürlich maßlose Selbstüberschätzung, wenn man einen Führerschein hat, kann man ja nicht Auto fahren in Wirklichkeit, fahren wir zusammen nach Frankreich. Sofort, das wird unser Sommer, ganz romantisch, ja. Der Sommer war da, Frankreich war da, das Auto war da. Jetzt musste ich nur noch eben diese Prüfung machen. Und ich habe in meinem Leben selten so versagt wie in dieser Autoführerscheinprüfung der ersten. Ich habe den gesamten Sitz eingeschwitzt. Ich habe gezittert, sodass der Prüfer irgendwann gesagt hat, fahren Sie mal bitte rechts ran. Und dann dachte ich, jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei. Ich wollte weinen. Und dann hat er gesagt, Herr Lund, jetzt gehen Sie bitte mal dreimal ums Auto, atmen Sie mal wirklich tief durch, das ist hier nicht schlimm, das ist nur eine Führerscheinprüfung. Ich bin überzeugt, dass Sie das können. Sie
das
schaffen
nett,
das. Wirklich lieb, ne?
Hast du mal Glück gehabt.
Dann habe ich das Auto gesetzt, bin zu schnell gefahren und habe an der falschen Stelle gebremst und selbst der netteste Prüfer konnte mir den Führerschein nicht geben. Und ich war wirklich, das war eine Niederlage meinem 18-Jährigen, ich kann sie in Worte fassen. Ich war am Boden zerstört. Ich musste zu meiner Freundin jetzt zittrig sagen, das wird nichts, ne? Weil ich glaube, man darf dann auch erst so und so viele Wochen später wieder antreten. Man muss dann ja nochmal irgendwie üben und so. Der Sommer, das hieß Sommer in Berlin, denn für mehr war nicht Geld da und auch keine Planung. Das Auto stand da rum, hat mich ausgelacht. Und dann hieß es alles auf Anfang.
Ne? Bist du auch gegangen? Ich bin auch durchgefallen.
Ja.
Ich auch.
Ich bin genauso, echt?
Ja, ja.
Ich bin genauso nach Hause und habe auch zu meiner damaligen Freundin gesagt, die dann so auch so erwartungsvoll die Tür aufgemacht hat. Und man muss dann so sagen, und das ist dann so richtig schlimm, ist dann, wenn man dann sagt, nee, war nix. Und man will da gar kein großes Ding draus. Und man sagt, nee, hat nicht geklappt und ich muss dann nochmal so Nachschulung.
Das ist,
und dann,
ich glaube, den Moment, wenn also bei mir war es auch so Linksabbieger mit Ampel, war dann rot und dann hat irgendwann der Fahrlehrer
dann piept das so.
Vergisst man nie den Moment.
Das geht durch Mark und Bein.
Das vergisst man sein ganzes Leben nicht.
Nee, vor allen Dingen, die hat dann zu mir, was das Schlimme ist in so einer Situation, wenn sie dann sagt, du machst einen Witz, ne?
Oh nein.
Und man wünschte sich, dass man Witze machen würde, ne? Dann,
ja
komm, machst den Spaß, hat natürlich geklappt, ne? Und man muss dann noch dreimal sagen, ich habe keinen Witz gemacht. Das ist so.
Was ich aber wirklich als schöne Erinnerung habe, ist, dass mein Vater dann nicht so männerisch gesagt hat, oh, das ist aber scheiße, sondern der hat mich einfach in den Arm genommen. Das fand ich irgendwie lieb.
Ja, das ist krass, was das tatsächlich mit einem macht, weil ich weiß auch noch ganz genau, also offensichtlich ist das ja für viele Leute eine enorme Belastung, an die man noch Jahre später denkt.
Mhm.
Ich weiß noch, dass man sieht ja im Auto, wie viel Grad es ist.
Ja.
Es waren 19 Grad in dem Auto, also relativ kalt.
Ja.
Und mir ist trotzdem eine Schweißperle von der Stirn.
Und du schwitzt nie.
Und ich schwitze nie, wirklich nie.
Ja,
so, und dann ist mir so eine Schweißperle runter. Ich so, wo kommt die denn jetzt her? Es sind 19 Grad, wie ist das überhaupt möglich, dass man schwitzt?
Ja. Das ist diese Kombination aus, oder vielleicht, wenn man jetzt nicht ganz doof ist, dann kann man in der Schule halt durch Lernen so einen Test halt einfach bestehen, weil man halt gelernt hat und sich vorbereitet hat. Und das hat man, da hat man so eine Übung mit. Aber dass man dann so was Haptisches, also man soll dann so Sachen drücken und fahren und Sachen einschätzen, das ist so eine Art von Prüfung, da gibt es so keine Vorlage vor dem Führerschein.
Ja, es ist auch das Damoklesschwert, dass man weiß, es kann eine falsche Entscheidung oder irgendwas, was man übersehen hat,
genau.
Ein Verkehrsschild oder eine Ampel oder was auch immer, kann dazu führen, dass du rauskommst. Selbst wenn du Abi machst, was wahrscheinlich so die erste richtig große Probe ist, die man so im Leben halt hat, was so eine berufliche Laufbahn angeht oder irgendwie eine große Prüfung im Leben darstellt. Selbst da hat man ja schon vorgearbeitet im besten Fall. Also du weißt ungefähr, wahrscheinlich werde ich nicht durchfallen, weil die Noten davor irgendwie okay waren und so. Also die Chance ist sehr hoch. Du kannst es einschätzen. Du weißt, was kommt, oder warst so schlecht, dass auch die Eltern schon wissen, das wird knapp. Also kannst du eher überraschen. Ne? Das ist eher dann Bayern München.
Exakt, ja.
So. Und deswegen ist das nicht so schön. Aber hier, da kulminiert so die ganze Fantasie, die man hat ans Erwachsenwerden. Und jetzt habe ich mein eigenes Auto, jetzt kommt die Freiheit, ja. Du hast auf dem Dorf gewohnt. So, dann kannst du endlich auch mal in die Stadt fahren mit den Freunden und so und so. Und das kulminiert alles an einem Morgen. Ne?
Und das Schlimme ist ja, dieser Führerschein, das weiß man, ist ja schon fertig. Ne?
Ja.
Der ist in dieser Hemdtasche, die jeder Fahrlehrer hat, ist der schon drin. Und der will den nur unterschreiben und dann soll es losgehen.
Ja, die Meisterschale stand auch schon in Dortmund.
Exakt,
rum,
ne? Die war ja sogar, die echte Schale-Klasse war in Dortmund, weil die führend waren. Und die Bayern in Köln hatten nur für den Fall der Fälle so eine Replikaschale. Ne? Und jetzt stellt euch nur vor, die Freundin, der man dann sagen muss, das wird nichts, der Sommer ist im Arsch. Das waren, weiß nicht, wie viel passen in Dortmund ins Stadion? 80.000, eine Tribüne Süd, wo Leute stehen, eng an eng, draußen der gesamte Platz voll, am Borsigplatz, das ist der Platz, wo die dann die Schale...
Die haben auch noch so einen Gottesdienst noch gemacht.
Da haben die Balkone gemietet für viel Geld, nur um einen Blick auf die Mannschaft zu werfen. Und denen musst du jetzt praktisch mitteilen, das war's, Leute. Ne?
Naja, gut, so ist es eben. Ja, aber das ist
da
ja,
war eine Stimmung.
Aber das ist natürlich auch letztendlich das Salz in der Suppe, dass das eben passieren kann. Ja. Also das entfesselt dann auch diesen Wahnsinn, diese Riesenfreude, wenn es dann klappt und so. Ne? Die geht ja auch nicht ohne die Gefahr, dass es vielleicht auch nicht klappt. Aber jetzt mal, also ich werde jetzt nur einen Teufel tun und jetzt hier so Fußballsachen ansprechen, von denen ich keine Ahnung habe. Ne? Aber jetzt diese ganze Geschichte, das will ich einmal, weil das ist ja nicht wirklich Fußball, sondern das ist ja auch wieder einfach ein Sozialverhalten.
Deutsche Succession.
Deutsche Succession.
Sebener Straße.
Das heißt, die haben da den Kahn rausgeschmissen, der ist ausgeflippt. Hoeneß wird jetzt auch nicht komplett in Ruhe alles besprochen haben. Andere haben wiederum E-Mails geschrieben, dann ging es hin und her und haben sie ihm verboten, da hinzukommen. Dann hat Kahn losgetwittert, als wäre es 2019. So, ne, als man noch so das so bei Twitter gemacht hat.
Ja.
Und was war da jetzt los? Erklärt mir das jetzt mal. Und wer ist denn jetzt eigentlich der größte Arsch da oder ist da einer nicht besser als der andere?
Boah, da bist du direkt an der Gretchenfrage. Also irgendwie habe ich den, also ich meine, da kann ja auch, deswegen ist es ja auch wirklich kein Fußballthema, da kann ja auch jeder Zuhörer, auch wenn man sich dafür nicht interessiert, sich reindenken. Du arbeitest in einer Firma und auf einmal schmeißt der Chef von den Chefs den Chef raus und der sagt im Grunde bei Twitter am nächsten Tag, ich hätte mich gerne noch von allen verabschiedet und hier meinen Karton selber rausgetragen. Mhm. Und dann sagt der Chef, ja, das hätten wir auch gern gesehen, aber der wäre so ausgeflippt, während er seinen Karton geholt hätte. Das ging nicht.
Ne, das ging nicht. Und vor allen Dingen ist es so ein bisschen eine neue Form von Künstler und Werk trennen. Du bist als Fan da reingewachsen, als kleiner Junge in der Bayern München Bettwäsche hast du geschlafen so und bist einfach Fan so. Ne, das ist ja dann so. Ne, gerade in Familien ist es vollkommen klar, der Verein sucht dich aus hier. Ich kenne so ein paar Bayern München Fans auch, die völlig verrückt werden bei jedem Spiel. Und dann musst du dich aber irgendwie arrangieren mit diesem Haufen Arschlöcher, die den Laden nun mal mittlerweile leiten, die auch vielleicht gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was du als 5-, 6-, 7-Jähriger mal gut fandst und so. Was machst du denn dann? Also hat das eine Auswirkung auf dein Fansein?
Ich finde, die Ironie der Geschichte ist, dass Kahn und Brazzo, dass man denen vorgeworfen hat, finde ich auch direkt, wie sie Nagelsmann rausgeschmissen haben. Nämlich nicht besonders elegant. Ne? Einfach zack, zack ging das.
Ist das der Bumerang, den sie wieder an den Kopf kriegen?
Der hat es aus den Nachrichten erfahren müssen und nicht persönlich. War nicht möglich, weil der war nämlich 30 Kilometer weiter weg, glaube ich, irgendwo auf dem Land. Das war also offenbar nicht möglich. Da haben sie sich wochenlang für rechtfertigen müssen, holen einen neuen Trainer, der verliert alles, was man verlieren kann, bis auf eben diese Stolpermeisterschaft. Und dann fliegen sie selber genauso unelegant raus über Nacht und völlig, völlig gefühllos, wie sie vorher den einen raus.
Aber man muss ja auch sagen, man ist natürlich gewillt, jetzt irgendwas so, also diese Ungerechtigkeit, die gefühlte, dass man halt Kahn da nicht mehr zum letzten Spiel hat gehen lassen und er durfte nicht mehr an der Feier teilnehmen und so. Das klingt natürlich auf dem Papier erstmal sehr, sehr unsympathisch. Aber da muss ja auch was vorgefallen sein.
Aber man erinnert sich doch auch daran, selbst ich weiß doch, dass der eine kurze Zündschnur hat, wenn
er auf dem Spielfeld, das ist doch wirklich ein Unterschied.
Aber es ist doch, weiß man ja nicht, kann ja sein, dass das ein Unterschied ist, dass der sich so ein bisschen mehr im Griff hat jetzt und dass er jetzt nicht da wahllos die Leute da verkloppt. Okay.
Aber nur weil einer beim Tennis ausrastet und sagt, scheiße, ich spiele nur Dreck, der prügelt ja nicht seine Familie zusammen.
Aber es liegt näher, nein, sage ich ja nicht, aber es liegt ja näher, dass das bei jemandem auch mal abseits des Spielfelds in einer vergleichbaren emotionalen Situation auch mal passiert, als jemand, der nicht mal auf dem Spielfeld ausflippt. Also ein Thomas Müller würde vielleicht mal schreien, aber du weißt, der würde jetzt da nicht...
Na, Toni, der flippt eigentlich auf dem Spiel nicht aus, flippt auch sonst nicht aus.
Ja, doch, wenn man ihn dann dumme Sachen fragt, danach,
dann kann er mal aus. Aber flippt auch wieder ein.
Ne? Ja, flippt er wieder ein. Also kriegt man schon mal eine scharfe Antwort, aber das war es letztendlich.
Aber ich finde, der muss ja einfach mal sagen, man hätte den doch einfach 3 Tage später rausschmeißen können, dann hätte er da seine ganzen Spiele noch haben können und dann zu sagen, er darf dann nicht dazu im Spiel, was hat man, aber der rastet doch da nicht vor laufenden Kameras auf in UHD. Ja. Und knallt da irgendwie.
Ja, aber er hätte vielleicht ein paar würzige Interviews gegeben.
Das kann er doch auch jetzt. Er kann auch jede Minute seines Lebens kann er ganz pikante Interviews geben. Deswegen, also vor was hat man ihn jetzt bewahrt?
Ja. Tja. Aber so ein bisschen so salty bei Twitter nochmal was reinposten. Naja.
Wie bei Succession, nur Verlierer.
Ja. Ja, und einer hält die Kohle zusammen, das ist nicht der mit dem besten Karma, ne? Herr Önes, talking to you.
Ja, aber dafür muss man doch wieder den Fußball lieben, Klaas. Dafür liebst du den Fußball vielleicht ein bisschen für solche Geschichten. Für so ein Meisterfinale ist er wirklich, das macht irgendwie glücklich, dass man bei sowas dann dabei ist und du hörst es überall in der Straße, da schreit einer, war, fand ich irgendwie gut.
Ja, wir haben in unserer Familie auch viel Leid gehabt, weil der VfB Oldenburg ist jetzt wieder zurück in der Regionalliga Nord. Oh. Das war nichts mit der dritten Liga.
Nee. Ach, sind sie wieder zurück?
Ich glaube, ja.
Oh Mensch.
HSV, adieu.
Na, die können es ja noch packen.
Naja, aber sind wir nicht so zuversichtlich?
Nee. Ne?
Du bist ja noch ein richtiger Fußballfreak.
Also ich weiß Bescheid. Ich
weiß auch, was die Hertha so gemacht hat. Die hatte nämlich den Druck jetzt nicht.
Nein, das war sehr positiv. Da musste man gar nicht hoffen, Daumen
das
drücken.
Das war komplett weg, ne?
Ja. Ja. Ich glaube, ja.
Das ist, wenn man nicht in die, warte mal, lass mich, also ich habe wirklich nicht so viel Ahnung, aber wenn man gar nicht erst in die Relegation kommt.
Das ist nicht gut.
Nee. Wenn man sofort absteigt.
Weißt du, was auch nicht gut ist?
Das war das. Ne?
Wenn man innerhalb von 4 Jahren aus 380 Millionen plus 85 Millionen minus macht, das ist auch gar nicht so gut.
Nee. Das kennen wir.
Das ist nicht gut, ja.
Das kennen wir bei der Florida.
Das ist nicht gut.
Ein Umzug später. Und da muss man Urlaub machen dann.
Richtig.
Ja.
Ich habe letztens, muss ich mir irgendwie so abgewöhnen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder ob das also etwas ist, ich muss mir das dann so bewusst machen. Ist mir nur letztens aufgefallen, dass ich anfange, Dinge persönlich zu nehmen, die also nicht persönlich gemeint sind. Und zwar Radiomusik.
Ja.
Wenn einen so ein Lied richtig nervt.
Ja.
Aber schon lange, über 20 Jahre schon oder 30 Jahre. Macht einen das wütend. Und die Art und Weise, also ich will eigentlich was sagen über die Perspektive, mit der man etwas anschaut, anhand eines Beispiels, wo das Beispiel und die Sache, die einen aufregt, nun nichts dafür kann, weil man praktisch etwas hineininterpretiert, was gar nicht von der Sache ausgehen kann und man trotzdem irgendwie das Produkt verantwortlich macht, obwohl man es offenkundig selber ist. So ähnlich wie ich heute kurz dachte, er sei angriffslustig, aber vermutlich liegt es an meinem wenigen Schlaf.
Vermutlich.
So. Hier könnte es aber noch sein, dass du angriffslustig bist. Theoretisch.
Was heute willst nicht. Du mir unterstellen?
Heute
du
nicht.
Dumme Sau.
Es ist ein bisschen ein komplizierter Aufbau für das, was ich sagen will. Aber es ist eigentlich interessant, weil ich was über mich rausgefunden habe. Ich habe ein Lied gehört, was mich total nervt.
Willst du sagen, welches Lied?
Das heißt, es ist von Four Non Blondes. What's Going On?
Oh, das mag ich
hasse
nicht.
Dieses
hey,
Lied.
Yeah. Die Songschreiberin von Pink auch.
Oder? Ja, genau. Die heißt Linda Perry.
Genau.
So. Und die singt dieses Lied und die singt dieses Lied. Ich hasse dieses Lied schon seit 30 Jahren. Seit
What's
es das
going
gibt.
On?
Genau. Und ich habe irgendwie so gedacht, nach all den Jahren, die mir dieses Lied schon auf den Sack geht, finde ich es frech von dem Lied und noch zusätzlich unsympathisch, dass sie das immer noch mit derselben Inbrunst singt. Mit derselben Inbrunst. Man sagt, das Lied ist jetzt 30 Jahre alt. Man muss doch jetzt nicht wieder so, dieses, so das so exaltiert, so nochmal so, das ist so künstlich exaltiert das gesungen, stimmt, so ganz besonders intensiv viel wird da so hineingelegt in diesen Gesang. Und so, und ich empfinde das in den letzten 2-3 Jahren, dasselbe Lied hörend, empfinde ich es aus meiner Perspektive, dass ich also einen größeren Hass entwickelt habe auf dieses Lied, weil es mir schon länger auf die Nerven geht jetzt, habe ich angefangen, das praktisch so als Angriff zu sehen, dass sie das immer noch, als würde sie mich persönlich damit ärgern wollen, dass
Hallo,
das immer
Klaas,
noch
pass auf.
Mit der
Selbst...
Also du meinst, man sollte Hits so produzieren, dass man so nach 5 Jahren schon die gelangweiltere Version irgendwie ja, im Radio abspielt. So
der, genau, dass man dann das sagt, gut, wie, ja, wie Rex Gildo, der halt nach 20 Jahren, wenn du ihn jetzt live sehen würdest, würde ja, man auch eine gewisse Routine feststellen bei, ja, bei Fiesta Mexicana.
Ja, ja, auch Elton John, der singt die Lieder alle 3 Oktaven tiefer und der rumpelt die zum Teil auch runter.
Und die Rolling Stones, die alles langsamer spielen, weil man nicht so schnell mehr umgreifen kann. Und das... Aber was es mir eigentlich beigebracht hat, ist, dass dieser Song natürlich nicht dafür kann, weil er nicht in der Lage ist, sich zu ändern oder intensiver, ja, oder weniger intensiv zu sein. Also bin es ja wohl ich. Und ich bin persönlich beleidigt und ich gebe in dieser Auseinandersetzung zwischen mir und einem Lied, gebe ich dem Lied emotional die Schuld. Und ich habe das Gefühl, ich bin im Recht. Was sagt das über mich? Dass ich also völlig unreflektiert bin. Völlig unreflektiert einem Lied, dem man nun keine Schuld nachweisen kann. Gebe ich die Schuld an der Eskalation der Situation zwischen mir und dem Lied?
Ja, man will immer, dass...
Das ist doch verrückt.
Dass das Gegenüber, in dem Fall das Lied, irgendwie etwas, was man ihm unterstellt, einsieht.
Ja.
Weil man der Hoffnung, ja, ist, dass das genau, also dann zu einer seelischen Katharsis führt, die dann wiederum wieder an einen Nullpunkt in der Emotion kommen lässt, von dem man aus wieder starten kann. Und das ist deswegen ein wunderbares Bild, weil es absoluter Schwachsinn ist. Du kannst diesen Ärger über das Lied nur in dir bereinigen. Und du musst da hinkommen, dass wenn das Lied das nächste Mal läuft, sag, es ist mir doch wurscht, egal, ich schalte um. Oder das Lied ist gar nicht schuld.
Ja, und ich fühle mich auch nicht provoziert davon.
Ja.
Ich fühle mich provoziert von der Genauigkeit und von der Inbrunst, mit der dieses Scheißlied immer noch gesungen wird. Noch immer.
Ich meine, du kannst auch dir Tickets nach L.A. buchen, den Mietwagen nehmen, versuchen, die Frau aufzuspüren und dann der vors Haus scheißen.
Das auch, solche gibt's ja, ne? So Leute, ja klar, es gibt ja immer Menschen, die immer denken, dass praktisch Lieder oder Fernsehmoderatoren, ja, in ihren oder Nachrichtensprecher oder so mit denen kommunizieren. So einer wäre,
ja,
man dann, ne?
Ja.
Das ist dann die nächste Stufe.
Das ist die nächste Stufe.
Wenn man das jetzt nicht mehr merkt, dann denkt man, ah ja, 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 versteckte Botschaften und so. Was will er mir damit
das
sagen?
Das zahle ich dir heim.
Genau.
Dein Lied.
Und alleine, dass man jetzt hier thematisiert, dass sich das Wort versteckte Botschaften genommen haben, das kann schon wieder ganz viele Leute ansprechen, die dann wiederum denken, das ist, dass er versteckte Botschaften thematisiert als versteckte Botschaft, ist wahrscheinlich der Beweis, dass die versteckten Botschaften woanders zu finden sind, in allem, was er sagt.
Man muss diese Folge nur rückwärts abspielen, dann kommt die Wahrheit ans Licht.
Genau. Wie heißt diese Truppe da, bei der Fergie gesungen hat? Wie heißt
Black Eyed Peas.
Die haben auch. Das ist genau das. Da werde ich persönlich beleidigt, wenn das läuft.
Aber ich finde schlimmer dieses Lied von den People Killing People Die. Dieses so moralisch auch noch, so ein Pop, so moralisch. Grauenvoll.
Ja, das ist grauenvoll.
Ein Song wie von David Brand.
Aber wisst ihr was? Ich meine, wir haben ja wirklich, also wir sind nicht bekannt in diesem Podcast, unsere Musikexpertise, aber ich bin so ein gigantischer Fan vom neuen Peter Fox Album. Das ist wunderbar und das ist eigentlich ein Äquivalent zur Summer Breeze, weil wir versuchen am Podcast-Segment den Leuten praktisch die Sonnenmilch aufs Ohr zu schmieren und er versucht das mit Musik und das ist ein fantastisches Album. Man hört dieses Album durch und man kriegt so eine gute Sommerlaune. Gibt zum Beispiel einen Song, der heißt, glaube ich, Toscana Boys und den singt er zusammen oder er rappt, singt und mit Adriano Celentano. Könnt ihr das glauben? Adriano Celentano war ja mal in den 80er Jahren, würde ich sagen, ein italienischer Filmschauspieler und Sänger. Und er lebt noch. Und das ist ein Feature mit Adriano Celentano. Großartiger Song. Müsst ihr
lebt
euch
noch oder ist das nur die Stimme von dem?
Der lebt noch und der ist dabei. Ist das nicht was? Und das ganze Album macht wirklich einfach Bock auf Sommer. Das ist ganz fantastisch. Will ich euch empfehlen.
Ja, sehr gut.
Könnt ihr das nicht glauben?
Gebraucht, bis wir wieder.
Weil ich finde, das Kuriose zumindest für mich ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so Ska oder Reggae-Fan bin oder wie auch immer man diese Musikrichtung von Seed oder Peter Fox nennen würde. Und ich habe da auch keine Expertise. Ich kenne mich mit der Geschichte nicht aus, keinen Schimmer. Aber ich muss insbesondere Peter Fox zugestehen, dass die Musik, die er macht, oder Pierre Balgury, die Musik, die er macht, mich jedes Mal neu packt und auch, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren das Album Stadtaffe, das war so richtig was Besonderes und da habe ich so gedacht, oh, sowas gibt's doch nicht und das hat mich fasziniert, obwohl es jetzt nicht per se eine Musik ist, die mich interessiert oder eine Musikrichtung. Und so geht es mir auch mit diesem neuen Album, also bin ich richtig begeistert und ich habe sogar heute Morgen, als ich wieder reingehört habe, gedacht, ich muss da mal zum Konzert gehen.
Weißt du, welches Lied ich andauernd jetzt immer, oder welches, ich glaube, der EP ist es nur, ich weiß gar nicht, aber es gibt so ein paar Lieder, die höre ich immer rauf und runter, die waren bei uns bei Late Night Berlin eine Band namens Blumengarten.
Ja, ja. Ja.
Irgendwie ganz.
Ist, glaube ich, der Typ halt, nennt sich so, und sein Kumpel, glaube ich, ne?
Ja, das sind zwei.
Oder sind zwei, ja.
Das sind zwei, genau. Und heißen Blumengarten. Also, wenn man die jetzt finden will, dann ist es das. Und da gibt es verschiedenste Songs und alle super, alle sehr gut. Und die habe ich kennengelernt, weil die bei Lendner Berlin gespielt haben. Und es ist auch so eine, wie du sagst, also eigentlich so eine Musikrichtung, die man gar nicht so richtig einordnen kann. Aber es ist total sehr gut, kann ich nur empfehlen. Also, hört euch das gerne mal an.
Der hat das Lied, da erinnere ich mich dran, der hat das so bewegend gesungen,
ja,
dass uns das beide irgendwie, also ich, mir kam da ein Tränchen raus und ich meine, bei dir auch eins erwischt zu haben, weil es war irgendwie dann, ne, wir haben ja das große Glück, dass sie dann so 3 Meter neben uns live spielen, und das hat, war echt bewegend, muss man wirklich sagen.
Ja, total, das ist, ja, das ist mir nochmal so mehr klar geworden, tatsächlich in dieser ganzen Pandemie. Ich war vorher oder bin nach wie vor kein großer Konzertgänger, so, ich bin nicht oft auf Konzerten, war ich vorher nicht, bin ich jetzt auch nicht. Aber ab und zu mal gab es die Gelegenheiten, dann in kleineren Rahmen doch mal so Musik zu erleben, ohne dass viele Leute mit dabei wären, eben entweder durch diese Regeln, unter denen man das dann machen konnte, oder weil es eben was Besonderes war und sehr selten war und kurz nachdem man das dann wieder durfte. Und da habe ich so den Wert von sowas auch nochmal anders kennengelernt. Also es ist schon.
Ich war auch auf einem Konzert am Samstag.
Wo denn? Nee.
Doch.
Wo warst du denn?
Ich war in der Mercedes-Benz World hier in der Nachbarschaft und da hat Hans Zimmer war live.
Nee, da warst du.
Und ich möchte jetzt, dass ihr mich gleich interviewt, wie es war.
Ja.
Ich persönlich, also euer Schmitti, ich verlasse jetzt den Raum.
Aha.
Dann kommt jemand völlig Fremdes rein.
Ja.
Der nicht auf der Gästeliste stand und sehr dankbar sein muss, dass es uns wirklich auch tatsächlich dankbar ist, dass er zu diesem Konzert gehen durfte. Sondern jemand, der sich ein teures Ticket gekauft hat, kommt jetzt rein und erzählt euch dann, wie das Konzert war, ja?
Okay. Und würde denn halt, kannst du nochmal Schmitti reinholen, dass er einmal den Kontext schafft zu Hans Zimmer?
Hans Zimmer
ist, muss man jetzt nicht, kennt man jetzt nicht von Radio Energy, muss man sagen. Ne?
So, ja.
Ist also, auch nicht mit David Guetta im Ushuaia.
Nee, das stimmt. Also es ist wahrscheinlich so der mainstreamigste Konsens-Soundtrack-Macher oder Score-Komponist Hollywoods und ist tatsächlich ein Deutscher, der irgendwann nach Hollywood gezogen ist und dort wirklich eine Weltkarriere gestartet hat und die Filme von Christopher Nolan mit Soundtracks ausgestattet. König der Löwen hat er den Score geschrieben. Inception ist vor allem bekannt. Es rumst und wumst aus allen Rohren. Es ist jetzt nichts für Feingeister. Es ist aber eine Musik, die einem so die Gänsehaut halt verschafft und einfach so alles, was man so kennt, auch so Trailer-Musik, das ist basiert alles irgendwie auf Hans Zimmer so.
Man könnte sogar sagen, finde ich, ohne Hans Zimmer gäbe es keine Duell um die Welt.
Das kann man mit Fug und Recht behaupten, ja.
Da hat er auch schon
ich weiß, es gibt wahrscheinlich auch, also es sind jetzt ist jetzt nicht so, wie wenn man zu den Philharmonikern geht oder so, ne, also es ist jetzt keine hohe Kunst, aber es macht was mit und es hat nur einen Zweck, es will einen von den Socken hauen, so die Musik. Und das
ist die Erwartung ans Konzert.
Richtig, das ist die Erwartung ans Konzert. Also ich gehe jetzt mal raus.
So, jetzt geh mal raus.
Okay. So. Ja, hallo, ich verstehe jetzt nicht die Stimme. Also
schade, warum denn nicht? Warum
hallo, ja, ein bisschen Hingabe.
Ja,
also, na, wer sind Sie denn?
Guten Tag, ich bin der Frank.
Nee, warte, ich mache das über TV total. Hallo, na, wer bist du denn?
Hallo, ich bin der Frank.
Und, Frank, was hast du so gemacht?
Ich war auf dem Hans-Zimmer-Konzert.
Aha, und hat dir das Spaß gemacht?
Ja, das war sehr teuer.
Aha, wie viel denn?
Ja, eine Menge Geld bezahlt dafür.
Ah.
Ja, aber da habe ich auch große Erwartungen.
Ja. Kannst du mal sagen, was hat das denn gekostet?
Ich weiß, in etwa. Lassen wir das jetzt. Also, ja. Ich weiß nicht, was die Karte gekostet hat. Wie gesagt, ich war dankenswerterweise war ich eingeladen und konnte dort dann umsonst hin. Und ich habe mich auch wirklich hart gefreut, weil egal wie, alles hin und her, man wusste halt, die spielen da mit einem großen Orchester und ich wollte das einfach auch mal so, diese Filmmusik, die ich wirklich in- und auswendig kenne, auch aus dem Schnitt, so viel drunter gewurschtelt und gemacht. Also ich kenne das wirklich wie ein Hit von Rolling Stones, kenne ich so das Oeuvre von Hans Zimmer. Und das war einfach, ich habe halt einfach Hoffnung gehabt, dass man so 2 Stunden Gänsehaut pur hat, weil und das einfach so rein.
War das so?
So, und es war eine vollkommen ausverkaufte Mercedes-Benz World, das heißt 17.000 oder sowas. Wirklich die dritte Reihe, da war nichts abgehangen, da war jeder Platz besetzt und ja, das war schon der zweite Abend, an dem er gespielt hat.
Ah.
Und du kommst rein und du denkst, ach du lieber Gott, wo bin ich denn hier? Das ist ja bigger than Rolling Stones. Das sind 700 Merchandise-Stände mit Hans Zimmer T-Shirts, Hans Zimmer Live, die Tourdaten. Also du hast wirklich so die Merchandise-Welt von ganz Rock am Ring schon mal in die Vorhalle von der Mercedes-Benz Arena. Dann, sagen wir mal, sehr, sehr gemischtes Publikum. 90% aus Brandenburg.
Ah ja.
Würde ich jetzt mal sagen. Also es war sehr interessant schon im Vorfeld so zu beobachten, wer geht da hin. Es waren ganz viele Leute, die haben das auch tatsächlich dann verwechselt mit einem Abend in der Philharmonie. Die haben sich ganz, ganz fein gemacht. Weil das ist ja jetzt nicht irgendwie Rock'n'Roll, das ist ja irgendwie was mit Streichinstrumenten und so. Und dann hat
finde ich sowieso, ehrlich gesagt, mal kurz einen Schub schwierig, Leute, die sich so anziehen wie die Band, die sie jetzt angucken. Ich finde auch nicht, dass man nur, weil man Rock'n'Roll hört, dann so sich so eine Lederjacke über die Plauze spannen muss. Ne? Aber gut, das
vielleicht muss man nicht zwingen. Es ist ja auch nichts Schlimmes, es ist ja auch eigentlich ganz nett, dass man sagt, man zieht sich da fein an. Aber das war mir irgendwie schon klar, dass das jetzt keine... Es ist jetzt nichts,
es ist
keine Hochkultur in dem eigentlichen
Sinn. Es ist jetzt nicht, Turandot, sondern eher Blumen Group.
Richtig, richtig. So, und dann, also gespannte Stimmung. Und dann kommt vor dem Konzert, der Produzent von dem Konzert kommt auf die Bühne und begrüßt die Leute. Und es war ein Deutscher, der ist für die Produktion hier zuständig. Und der meinte so, ach Leute, ich freue mich sehr ausverkauft den zweiten Abend. Wir haben wirklich eine fantastische Band. Es sind 48 Leute in dieser Band, die hier eine Show spielen werden. Es ist der Oberkracher. Eine Kleinigkeit noch so, Hans Zimmer ist krank. Der ist jetzt gar nicht da. Es ist halt Hans Zimmer live, aber der ist jetzt nicht da. Aber das macht ja nichts, weil die Band dahinter, das wird
es
alles
ist
so,
nicht dein Ernst.
So Bombe.
Deswegen stand bei Obama auch live in person. Das klar ist, der wird jetzt nicht zugeschaltet aus Hawaii, sondern der ist da.
Nee, dass ich auch sage, dass das nicht ist, ich bin da und erzähle, was er so sagen wollte.
Ja.
Ist das nicht witzig? Man geht zu Hans Zimmer live, fassen. Nur einer ist nicht da, Hans Zimmer. Also man hat quasi nur live.
Na, ein Zimmer gab's auch.
Ja. Aber sag mal, ist...
Also man muss fairerweise sagen...
Hat das was mit der Stimmung gemacht? Also?
Ja, also es war so ein Anflug an Pfeiferei, so kurz, ne? So ist man so, man hat hier mal einen Pfeifen.
Das ist ein bisschen, als wenn durchgesagt wird, der Zug fällt aus, ne? Dann, und das kommt auch nicht zu spät, der ist also gecancelt, der kommt gar nicht mehr.
Naja, und es war halt klar, auch...
Aber dafür ist hier ein Foto von dem Zug.
Ja, also sie haben fairerweise, es ist wohl... wirklich so, er hat einen Infekt und die haben laut ihrer Aussage bis eine Stunde vorher noch gehofft.
Ist er in Berlin gewesen?
Er ist da, er war am Abend vorher, hat er auch gespielt.
Ah, okay.
Und sie wollten ihn da irgendwie fit spritzen, das hat aber nicht geklappt.
Wenn sie einmal auf die Bühne schieben, erzähl mal. Ne?
So, und dann haben sie gesagt, okay, man hat jetzt 15 Minuten Zeit, um sein Ticket abzugeben und kriegt das ausbezahlt. Und dann hat man auch wirklich, das war dann so eine eigenartige Stimmung, weil es sind dann tatsächlich auch Leute gegangen, die sich gedacht haben, Alter, ich habe hier 150 Euro bezahlt, ja. Ich gebe das jetzt zurück und komme einfach nächstes Jahr wieder, wenn er wieder auf Tour ist und gucke mir an.
Es gibt ja vielleicht auch so Hans Zimmer Ultras, die den einfach nur mal sehen wollen. Also vielleicht.
Naja, es ist auch, ich wusste von Leuten, die schon mal auf dem Konzert waren, dass er auch so Anekdoten erzählt.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Und dass er erzählt,
das macht er auch sehr witzig bei TikTok. Ja. Muss man unbedingt sich reinziehen.
So, und da war bei mir natürlich so ein langes Gesicht. Da hab ich mir
du hattest
gedacht,
ja nur nichts zum meine Zurückgeben.
Meine Güte, ich habe nichts zum Zurückgeben. Ich kann jetzt auch hier keinen Wirbel machen. Ne? Ich bin der Letzte, der sich hier beschweren kann. Und dann war meine Rechnung auch einfach, egal wie, ich bin ja vor allem hier, dass mich diese Musik wegbläst, die da von 50 Leuten auf der Bühne gebracht wird. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich scheißegal, ob der jetzt dann noch irgendwie so macht, als würde er Klavier spielen dabei, während der Batman-Soundtrack läuft.
Es ist egal, aber natürlich denkt man sich dann halt, nee, jetzt will man den auch mal sehen. Also alleine so der guten Form halber soll er daneben stehen und das so den Stempel drauf
machen. Ich war schon enttäuscht. Wie geht's von Leuten, die vielleicht dann irgendwie aus Hannover angereist sind, aus Dresden angereist sind? Das ist ja so ein Ding, der spielt ja jetzt nicht in allen Städten Deutschlands. Der kommt dann halt nach Berlin, hat vorher, glaube ich, in München gespielt noch und das war's. Also das sind auch, das hat man auch dem Publikum angemerkt, das waren viele Leute, die von außerhalb da hingekommen sind, nur für dieses Event und Hans Zimmer mal live sehen wollten. Haben sie halt leider nicht. Und vor allem, wenn du dann noch weißt, es gibt noch 1000 so Touren, wo, da heißt es dann Friends of Hans Zimmer. Also das ist dann ein Orchester ohne Hans Zimmer, da kostet die Karte die Hälfte. Und du hast da wahrscheinlich dasselbe, ne? Nur ja, kein Hans Zimmer. So, egal. Wir sind dort geblieben und das war die erste Hälfte. Also, das ist so, der ist ja eine Zeit lang schon in Hollywood, der Hans Zimmer, ne?
Und ich hab den immer, so, kennst du das, wenn du so ein falsches Gesicht hast? Ich hab den irgendwie ersetzt, weil ich nicht genau mehr wusste, wie der aussieht, habe ich den ersetzt mit dem Gesicht von James Last. Ich sehe die ganze Zeit James Last vor mir und im Hintergrund läuft der Batman-Soundtrack. Da ist irgendwas falsch gepolt.
Sieht eher aus wie so ein Schauspieler bei Der Alte oder irgendeinem ZDF-Krimi, so ein bisschen.
Okay.
So, und der ist ja amerikanisch sozialisiert mittlerweile und das hat man in diesem Konzert halt extrem angemerkt. Die haben sich gedacht, wie können wir aus dem Spielen eines Soundtracks oder verschiedener Soundtracks die maximale Show rausholen, dass wir wahrscheinlich auch eine Rechtfertigung haben für sehr teure Konzerte, also es war eine Show, die man erwarten würde, wenn du zur Blue Man Group gehst, wenn du irgendwie in Las Vegas dir eine Show anguckst oder irgendwie, also...
Aber ist es schlecht oder gut?
So,
weil ich bin schon häufig in der Philharmonie eingenickt, muss ich sagen. Weil
das kann dir da nicht passieren.
Visuell so wenig passiert.
Entscheiden Sie selbst.
6 Stunden, die Meistersinger von Nürnberg.
Ja. Es wird Dune Soundtrack, ja, ist der erste Track. So, und es kommt als erstes eine Dame raus und die hat ein Wüstenkostüm.
Scheiße, will ich nicht.
Puh. Richtig.
So. Das Kostüm, das ist kacke. Weil einen das nicht ablenkt. Wenn man
aber irgendwie so jemand, der so einen Waldorf-Tanz macht.
Das ist Schätzen. Scheiße, aber wenn man jetzt dazu so einen Film sehen würde, würde ich denken, na immerhin.
Also genau, ich dachte jetzt auch so mehr Lasershow-Filmausschnitte, so hätte ich jetzt gedacht.
Nee, Filmausschnitte haben sie anscheinend die Rechte nicht, deswegen wird das immer nur symbolisiert. Zum Beispiel, wenn Inception-Soundtrack läuft, dann sieht man einen Kreisel sich drehen.
Ui,
auf den
das ist ja pfiffig.
So. Es ist mehr Licht drin in der Halle gewesen, als beim ESC. So, die haben da alles reingebuttert. Man kann denen nicht vorwerfen, dass sie das irgendwie langweilig gestalten wollten. So, aber sehr amerikanisch. Und man ist dann halt so in so einem, man ist auf einmal in einem Musical. Das war Hans Zimmer, das Musical. Ohne Hans Zimmer.
Ja.
Aber da wurden dann die Musiker, die mussten dann auch teilweise Tanzschritte vollführen.
Nee.
Die haben so eine Choreo, die haben so die Arme nach rechts und links.
Oh,
so, ne? Also solche Sachen. Oder wenn die König der Löwen gespielt haben, dann kamen noch Tänzer dazu und dann war im Hintergrund eine Giraffe zu sehen und dann war halt hier das Licht in Orange, ne? Und so. Und das war so schwierig. Und dann hat man aber immer gemerkt, wenn die dann klassischen Score gespielt haben, Inception, Interstellar, Batman, das war exakt das, was ich erwartet habe, mal 10. Also da hattest du wirklich da jede Gänsehaut der Welt zusammengefasst und mega geil, weil da nur Licht reingeballert hat. Aber sobald dann irgendwie so diese Hits, dann warst du wirklich auf einmal im Musical gefangen. Und ich fand es halt krass, wie man sowas so aufblasen kann und sich denkt so, nee, wir setzen da nicht einfach nur ein Orchester mit sehr guten Musikern hin, sondern wir müssen da, selbst bei Interstellar ist noch eine Akrobatin mit so Tüchern da so in der Luft rumgeschwirrt.
Oh, das hasse
so
Tücher, ich. Keine Tücher.
Ja. Also dann will man ja, dann soll man zum Cirque du Soleil gehen und dann, wenn man sich für
das finde ich aber gut.
Ja, weil man auch weiß, was man bekommt.
Ja.
Aber wenn dann da einer noch so rumtanzt, ist doch immer so, bei so exaltierten Sachen, wenn man nicht danach gefragt hat, nervt es.
Aber weißt du, was, glaube ich, das zeigt? Es ist eigentlich was nicht für die große Show geeignet ist auf dem Papier, sondern einfach, man hört Soundtrack von dem Orchester, es wird auch nicht gesungen wahnsinnig und so. Ne? Es ist nicht die Show wie Rolling Stones. Und das macht man aber dazu. Also man presst das in ein Gefäß, dass das wie eine Las Vegas Show funktioniert.
Ja, ja.
Das ist wie Podcast auf der Bühne.
Das wollte ich mir gerade sagen. Das ist so ein bisschen, also den Ansatz, muss ich sagen, finde ich ja ganz sympathisch. Dass man so sagt, hier ist eine Bühne und die wollen wir jetzt nicht entwerten mit drei so Typen, die da auf Klappstühlen sitzen, jetzt um im Bild des Podcasts zu bleiben, um da zu erzählen, wie sie angereist sind. Das ist jetzt nichts, wofür man sich unbedingt ein Ticket kaufen muss. Und das ist jetzt auch nichts, wofür man irgendwie sich zu Hause eine Jacke anzieht und sagt, heute Abend habe ich was vor.
Ja, es war irgendwie so ein Mix aus, ich komme aus Starlight Express, habe ich so Erinnerungen, wie ich da mit meiner Mutter nach Bochum gefahren bin früher.
Slushy in der Hand.
Und dann zu Starlight Express, Slushy in der Hand. Dann gibt es auch eine Pause, die auch dann gab andauernd jemand mit dem Eis vorbei. So, es war wirklich ein Jahrmarkt. Und das habe ich jetzt nicht erwartet von einem Konzert, wo man denkt, da ist ein großes Orchester und da spielt Filmscores. So, aber die machen da eine Welttournee.
Also was ich super fände, ausverkaufte Mercedes-Welt, Baywatch Berlin Live und dann steht da in Klammern ganz klein, sodass es nicht erkennbar ist, not in person.
Ja.
Sorry.
Das ist gut.
Und dann kommt ein Produzent, das kann hier unser Mikrofonbaron sein oder Pfeife, ja. Und der kommt dann zu so einer, ne, so im Nebel und dann so, ha, 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 und dann kommt da, springt er erst so einen Hochstuhl, so einen Hocker rein und dann stellt er so eine Boombox drauf, dann legt er so eine CD ein und dann sagt er so, ja, die sind nicht da und drückt dann Play.
Ja, ne, der sagt dann hier, wir haben hier zum Beispiel so ein paar Sounds für sie zum Beispiel mitgebracht, zum Beispiel das hier.
Oh!
Ja. Und dann kann man sich das so anhören, ne?
Genau. Dann, nee, aber da spielt dann einfach die CD ab und dann geht's.
Ja, vor allem Pfeife oder Konsti müssen dann sagen, so, die haben aber trotzdem, die sind jetzt halt nicht in Person da,
ja.
Die hatten nämlich keinen Bock. Aber es wurde natürlich eine Wahnsinns-Show vorbereitet.
Ja. Einer hat es auch im Fuß.
Und dann sagen wir Jonas so, bring mal 3 LKWs voller Licht. Ja. So, das bauen wir da hin. Und dann können wir einfach eine Folge abspielen.
Top.
Und dazu Licht machen.
Sensationell.
Ich will mal eine Mail vorlesen zu dem Thema der letzten Woche. Da habt ihr darüber gesprochen, wie man sich verhält, wenn jemand wenn man auf jemanden zuläuft und den also früh erkennt und so weiter. Ne? Mhm. Ab wann bemerkt man sich und so weiter? Es ist ja eine kleine soziale Situation sozusagen. Und zu diesem Thema soziale Situation habe ich eine Mail bekommen. Und vielleicht interessiert euch das ja, aber ich fand das irgendwie interessant.
Peinlich, wenn ihr das nicht wisst.
Ich wusste gar nicht, dass wir die Rubrik haben. Da fängt es schon an mit der Peinlichkeit.
Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja.
So, hier schreibt nur jemand, eine Julia schreibt, wusstest du, dass es eine Forschungseinrichtung gibt, die sich mit alltäglichen sozialen Situationen beschäftigt?
Echt?
Wie ihr sie in der letzten Folge analysiert habt. Dem widmet sich die Soziologie, insbesondere die qualitative Sozialforschung.
Oh, das finde ich ja geil.
Anders als die quantitative Sozialforschung, die mit Fragebögen und Statistiken arbeitet, hat die qualitative Sozialforschung zum Ziel, verschiedene Situationen, Ereignisse, Gruppen und so weiter verstehen zu wollen. Mit den mikrosozialen Phänomenen, wie ihr sie hin und wieder im Podcast besprecht, beschäftigt sie sich. Und zwar nennt sich das die Ethnomethodologie, die von Harold Garfinkel,
liebe Grüße,
der hat auch mal so eine Band, glaube ich, ne?
Ja.
Harold und Garfinkel. Und Garfinkel. begründet wurde. In dieser Forschungseinrichtung wird die Frage gestellt, wie soziale Ordnung möglich ist. Die Annahme besteht, dass soziale Ordnung immer wieder wechselseitig von den Interaktionspartnern hergestellt werden muss. Die grundlegende Frage ist hier immer, für welches kommunikative Problem ist Handlung XY die Lösung, sodass die soziale Ordnung aufrechterhalten wird. Interessant sind in diesem Zusammenhang die Situationen, in denen die Ordnung gestört wird, die sogenannten Krisenexperimente. Ne? Also, es
konnten
gibt
wir
sowas.
Denn dazu beitragen, wäre für mich die Frage.
Wir konnten, also genau, das ist eben, weil wir in einer Art und Weise über kleine mikrosoziale Phänomene gesprochen haben und über solche Sachen, weil das ist eigentlich das.
Oh, da brauchen wir einen Jingle, dann ist das viel schlauer.
Nee, Moment, das sind eigentlich die Checker-Fragen, weil du hast nämlich letztes Mal auch gesagt, das sind die Checker-Fragen, über die können wir sprechen, das ist ungoogelbar. Da muss man sich zu verhalten und da muss man so überlegen, wie macht man es denn? Und jetzt, wo es offenbar ja wir nicht die Ersten sind auf der Erde, die sich mit sowas beschäftigen, kann man ja noch mehr Sachen hineinbringen, weil das können wir sehr gut checken, sowas.
Für mich ist die Meldung, dass wir eigentlich Wissenschaft betreiben.
Wir sind Wissenschaftler.
Wir sind Wissenschaftler.
Das ist nicht hier Laber-Laber-Podcast, der Wissenschaftspodcast.
Soziologen sind wir.
Ja, ich habe sogar was. Ja. Ein Thema. Das habe ich selbst mitgebracht. Darf man das eigentlich oder muss das immer von außen?
Du hast selbst eingereicht.
Na gut.
Ich würde es selbst einreichen. Ich hau mal
also
rein.
Also andere Podcasts tun so, als hätte das ein Hörer geschrieben.
Ja, weil so viele gefragt haben.
Ja.
Schmitti, beantwortest du jetzt die Frage?
Ja, mich bewegt
so,
auch einiges.
So macht man das.
Berlin, checkerfrei. Wir checken das für dich.
Jetzt auch wissenschaftlich.
Ja, ein Thomas aus Berlin hat eine Frage.
Ja. Bei mir ist es immer, mein Problem ist immer, wenn ich solche Sachen mitbringe, die mich bewegen, ich sag's jetzt mal sehr positiv, dann weiß ich nie, ob ich der Einzige auf der Welt bin, der das so wirklich zur Weißglut treibt. Ne?
Ja, das ist immer die Gefahr.
Das ist die Gefahr.
Ich probier's mal.
Ja.
Ich frag mal so, ihr geht zum Dönerladen oder in eine Pizzeria oder ihr, keine Ahnung, es bestellen 20 Leute, ihr geht mit 20 Kollegen, geht ihr Mittagessen. Ihr bestellt. Der Kellner oder die Kellnerin kommen an den Tisch und nehmen die Bestellung auf. Wie macht ihr das im Optimalfall? Also, das heißt, seid ihr Team klare Ansage?
Nein, man muss die Bestellung so kurz fassen wie möglich. Man sollte die Sonderwünsche aufs Minimum herabsetzen und wenn man einen Sonderwunsch hat, muss man den direkt sofort formulieren.
Alle müssen aufhören zu reden, das ist das Ding. Also, was wir oft hatten, wenn wir mit der Firma beim lieben Italiener waren. Es gab ja einen Arschloch-Italiener und den lieben Italiener.
Es gab den Bösen, der auf der anderen Straße
war. Den bösen Italiener und den lieben Italiener. Ja. Wenn wir aber beim lieben Italiener waren, früher, im alten Büro, da haben dann immer alle haben dann geredet natürlich, alle durcheinander geschrien, dann kam der Mann, hat sich an irgendeine Seite des langen Tisches gestellt und wollte seine Bestellung aufnehmen. Dann haben wir
Rauli hat nie aufgepasst.
Genau, und dann haben wir aber irgendwann Leute gehabt, die dann mit Schreierei durchgesetzt haben, aus der Gruppe heraus, dass der Mann das nicht machen muss.
Genau.
Gesagt, haltet eure Schnauze, er will die Bestellung aufnehmen.
Ja, richtig.
So.
Ja, das ist richtig. Du hast einen Aspekt erwähnt,
ja,
der mich zu dieser Frage, zu dieser Rubrik jetzt getrieben hat. Das ist das Thema Sonderwünsche.
Sonderwünsche. Mhm.
Und ich bin hier leider, ich kann es nur inkognito sagen, werde das nicht öffentlich machen, immer mit zwei Kollegen unterwegs zum Mittagstisch. Mhm. Und wir gehen dann öfter hier in Dönerbude oder so.
Wäre aber wichtig, dass man die Identität von den Kollegen
Das ist war. Ganz wichtig.
Ne? Haben Arno und Tim sich das gewünscht oder warum? Ist das
exakt.
Ja.
Also wir können sie jetzt einfach mal
Arno und Tim.
Nein, wir können die anonymisieren. Entweder man sagt, A. Kreuzfeld und T. Sproten. Oder man sagt, Arne K. oder Tim
das
S.
Das ist gut.
Genau.
Dann weiß man das ja nicht.
Dann weiß man es ja.
Und jeden Tag, an 350 Tagen im Jahr, ne, gehen die zum Mittagstisch und die sagen, sie wollen einen Döner, sie wollen einen Falafel, sie wollen irgendwas. Und die brauchen aber immer noch 17 Sonderwünsche. Die wollen dann extra die scharfe Soße nochmal in einem extra Schälchen. Dann
was?
Wollen sie, ja, jedes Mal, dann wollen sie von der weißen Soße, da wollen sie noch, könnten wir da noch ein bisschen mehr, könnten sie uns noch ein bisschen Käse, ich weiß, Pommes haben dann jetzt nichts zu tun, könnten sie uns die auch noch, es ist jedes Mal nochmal 3 Minuten wird nochmal Sonderwünsche da auf den Sack gegangen. Ich verstehe es nicht. Ich reg mich jeden Tag neu auf.
In der Schmierbude hier?
Ja, in der Schmierbude. Jeden Tag neu auf.
Kann ich nicht verstehen.
Und könnt ihr nicht verstehen,
nein,
oder?
Nein, ich kann es verstehen, dass ich auch, ich verstehe, mich ärgert es auch. Klar, sorry, ich muss da sofort auf dich zeigen, weil du warst auch einer, der bei unserem Lieblingsasiaten ganz oft gesagt hat, könnte ich die nochmal bitte eine Packung Soße extra?
Das ist exakt die Scheiße.
Da habe ich gesagt, Klaas, ich tue mich schwer, das für dich zu bestellen, weil ich mich da schäme, weil es ein Sonderwunsch ist. Du kannst mir das doch bestellen. Da habe ich das für dich bestellt und bin über mein Selbst hinübergestiegen.
Nee, Moment mal, das war gar kein Sonderwunsch. Ich habe einfach gesagt, kann ich mehr Soße bekommen?
Das geht nicht. Warum bestellen wir nicht einfach die 7?
Weil es zu wenig Soße ist, du Affe. Das ist ganz klar.
Das ist halt das Angebot. Das Angebot
ist... Das Restaurant will die Sachen anbieten.
Da gibt es die 19
und dann nimmt
mit
man
dem
das
Maß an
und dann
Soße.
Geht in ein anderes Restaurant. Das ist ja wie Michel Friedmann. Ich koche immer in mein Restaurant, latscht in die Küche rein, sagt, ich möchte das Schnitzel. Schnitzel, hauchdünn. Panade, knusprig. Man kocht nicht in seinen Restaurants, man bestellt die 7.
Also was ich verstehen kann, ist bei Tim zum Beispiel, das kenne ich, dieses, weil das hört ja nicht mehr auf. Und außerdem hört er auch nicht auf zu essen.
Der frisst so langsam, es macht
einen Wahnsinn. So langsam, dass du kannst bei dem 1,5 Stunden bei Burger King sitzen, weil der einfach so langsam alles isst. Das ist furchtbar. Immer schon. Aber wir haben, weil Tim und ich haben zusammen gewohnt mal, und wir hatten unten in unserem Haus hatten wir einen Dönerladen.
Ja.
Und da hat einer gearbeitet, der hieß Cetin. Und Cetin hatte das sensationelle Konzept, 24 Stunden aufzuhaben, aber er war der einzige Mitarbeiter. Das heißt,
der hat dann gepennt.
Ja, der hat einfach mit dem, und dann habe ich ihm auch gesagt, warum er das denn macht, kommen denn nachts Leute und so. Und der hat dann auch mal gesagt, nee, es kommen eigentlich ganz wenig Leute, er könnte auch zumachen, aber irgendwie will er 24 Stunden aufmachen. So. Und dann hat er immer so mit dem Kopf auf den Tisch geschlafen, ist man reingekommen und gesagt, Cetin, jetzt haben wir Hunger. Dann, ist so hochgeschreckt und hat schnell was gemacht. Aber das verstehe ich, weil ich weiß, was das für Form annimmt. Aber zu sagen, ich brauche ein bisschen, die Situation fällt mir nämlich auch noch häufig ein, wo ich dann immer denke, was bist du denn für einer? Weil ich denke da wirklich häufig noch darüber nach, weil ich dieses Essen hole ich mir da häufiger noch. Und dann denke ich immer an die Situation, wie so Jack Nicholson in Besser geht's nicht,
Versteiner.
Immer sagst, das kann man nicht machen.
Ja.
Das geht nicht, das ist gegen die Ordnung.
Aber warum denn auch? Warum sagt man hier, ich brauche noch ein extra Schälchen? Und bei
weil da zu wenig Soße drin ist, weil...
Ach, aber
weil,
das entscheidet sich
so. Super viel Reis da drin und die Soße reicht einfach nicht.
Die reicht.
Nee, die doch, du die weißt doch nicht mal, was ich gegessen habe.
Doch, die 19, die Golden Poulade
ja,
mit Huhn.
Die immer. Reicht nicht. Ja,
die
reicht
haben doch das Gericht designt. Das Gericht ist doch ein Konzept von denen. Leute gucken die doch auch 19. nicht unsere Shows und sagen...
Er weiß die Nummer.
Ja, ja natürlich.
Witzig.
Aber du gehst doch auch nicht bei uns in die Fernsehsendung und sagst, ich hätte aber gerne davon jetzt nochmal 30 Minuten länger.
Nö, deswegen machen wir auch keine Marktforschung.
Du nimmst das, was wir anbieten.
Nee, gar nicht wahr.
Du nimmst die unsere 19.
Halt doch die Schnauze.
Mit der Soße, wie wir sagen, dass die Soße richtig ist. Weil wir sind die Soßenexperten.
Nein, ist alles falsch.
Und die sind die Experten für ihre Soße und wir für unsere Soße. Das
schlechteste Beispiel der Welt, weil Fernsehen wird durchgeforscht bis zum geht nicht mehr, bis in den kleinsten, da werden irgendwelche Leute mit viel Tagesfreizeit werden befragt darüber, was sie gerne im Fernsehen sehen
wollen. Ja, gut, dass wir uns aber nicht dran halten. Wir machen, wie wir wollen.
Das stimmt überhaupt nicht.
Und die Befragung kam
raus, dass wir machen nur, wie wir wollen, wenn die Quoten gut sind.
Dass ihr als Amigos auf dem Hermannplatz
rumlauft. Wer hat sich das gewünscht?
Ja, ich. Das war jetzt die Marktforschung.
Ja, das war die Marktforschung.
Ich habe mir das gewünscht, ja. Aber die Marktforschung sagt auch, dass die Best-ofs gucken wollen. So. Und was dazwischen ist, sagt die Marschform, ist den Leuten scheißegal. Also machen wir das selber. Wir sind so lange kreativ und eigenständig, wie die Quoten fantastisch sind. Ja. In dem Moment, wo sie ein halbes Jahr schlecht sind, dann sind wir gar nicht mehr so kreativ und eigenständig, sondern dann gucken wir, was sagt denn hier das Handwerksbüchlein? Und dann gucken wir nochmal, was denn dann drinsteht im Almanach des Fernsehens. Ab Minute wie viel muss man mal aufhören zu labern?
Was ist jetzt die Lösung?
Hier in der Kantine gegenüber. Ne? Manchmal gehen wir nicht zum Dönerladen, ja, sondern in die Kantine. Da gibt es 3 Gerichte. Jeden Tag.
3.
Drei. Und die sind, die
sind in einer Vitrine.
Vorgekocht in einer Vitrine. Da kann man sich das angucken. Es gibt Pommes mit Erbsen.
Wie in jedem
Erbsen.
Guten Restaurant sind die in einer Vitrine, damit man die sich angucken kann. Ja.
So, da weiß man Bescheid. Und alles, auch diese Vitrine schreit, das ist unser Angebot. Das sind unsere 3 Gerichte.
Ja.
Und warum sind die 2 auch nicht dort in der Lage, ohne Sonderwünsche. Die mixen dann die Gerichte.
Das ist doch, die wissen doch selber, Arno und gerade Tim wissen, das ist eine Kalkulation auch vom Wirt. Natürlich, das eine hat ein bisschen Rinderfilet, dafür ist beim anderen Pellkartoffeln drauf. Du kannst dann da nicht die teuren Sachen rummixen. Das ist eine Kalkulation. Ich hoffe, die müssen wenigstens ordentlich extra blechen dafür.
Und weißt du, was das Schlimme ist, was einen zur Weißglut treibt?
Hodor.
Das Schlimmste ist, ich glaube, es ist eine Persönlichkeitssache. Es geht ihnen gar nicht darum, das Gericht zu haben.
Aha.
Sie wollen einfach immer...
Michel Friedmann,
sie
ich
nehmen
koche
nicht
mein
das Gewöhnliche. Sie
ja,
nehmen nicht das
Restaurant.
Gewöhnliche. So, sie nehmen da... Das steht uns zu. Mir steht das Beste zu. Ich stelle es mir selbst zusammen. Jeder sagt, ich brauche mehr Soße. Dann bestelle ich mehr Soße. Kein Problem. Das ist doch irgendwie pathologisch.
Du bist da so Christoph Schlingensief, der staunt daneben.
Ich sage, ich will die 2 und dann ärgere ich mich. Dass
Moment, Schmitty. Willst du scharf, dann wirst du den Trüffel nicht schmecken. Willst du Trüffel, dann darf es nicht scharf sein.
Und dann sagt Schlingensief doch immer so schön, sagt doch immer, ich war schon mal in einem Restaurant. Ja. Ja, dann kommt Hannelore Elster noch vorbei.
Ja, herrlich. Ja. Kann man nur jedem empfehlen.
Ich war mal mit Michel Friedmann essen.
Ach stimmt, beim 100 Jahre durch die Nacht mit oder so. Ne?
Genau. Ja. Und da war es so, das müssen wir vielleicht mal kurz erzählen, dass wir nämlich nicht
Da müssen wir aber Schluss machen, weil die Folge wird ja schon viel zu lang.
Ja, aber das muss ich vielleicht noch kurz erzählen. Das war eigentlich ganz nett und interessant und so weiter. Ich finde auch so alle aktuellen Auftritte, die er gerade so hat,
super,
im Fernsehen wirklich interessant und so und viele interessante Gedanken. Aber da saßen wir da bei dem Essen und dann hat er vielleicht in guter alter durch die Nacht mit Tradition kam dann auch der Koch raus und dann hat er sich da über den Fisch beschwert.
Beschwert?
Dass der gar nicht so richtig gewürzt war und auch, wie kann man den denn so machen und so weiter. Und ich saß so ein bisschen so doof daneben und habe so gedacht, aha, okay, ja gut, der wird sich auskennen mit Fisch. Er geht ja viel essen. Und dann musste er ganz schnell weg danach, hat sich da, also jetzt war alles fertig, dann hat er das Mikro abgerissen und hat gesagt, so, auf Wiedersehen, ciao, ciao. Und ist dann in seine Limousine gestiegen und dann kam der Koch nochmal raus und hat gesagt, also ich möchte es Ihnen hier nur nochmal sagen, weil Sie haben das ja auch gegessen, der Herr Friedmann, der kam vorher zu mir und hat mir gesagt, dass ich das exakt genau so kochen soll. Und deswegen stand es auf dem Tisch, nur damit das hier mal klar ist. Da habe ich auch blöd geguckt, dachte ja, also der Mann kann Pointen setzen.
Das ist gut, das ist echt gut.
Irgendwie gut, ne?
Ja.
Ja. Gemein dem Koch gegenüber, aber... Eigentlich für die Sendung super geil.
Ne? Es ist witzig. Nochmal, liebe Grüße.
Nochmal was hat zu meckern. Ne?
Liebe Grüße.
Kann ich noch eine Sache fragen?
Ja.
Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe letztens so gedacht, ob das nicht schön wäre, weil wir jetzt ja so auch mal bei der Summer Breeze, da machen wir auch mal Sachen.
Genau, wir fahren doch mit
Schmidt
in seinem Boot.
Wir fahren mit seinem Boot, aber können wir nochmal was anderes machen? Vielleicht, was jetzt nicht unbedingt was mit Summer zu tun hat, aber was ich gerne mal mit euch machen würde.
Den Freizeitpark wollten wir doch.
Freizeitpark können wir auch mal. Aber ich wollte mal gerne mit euch was töpfern.
Echt?
können wir mal in so eine Töpferwerkstatt mal fahren? Das wär, weil ich habe mir überlegt, ob das nicht Spaß machen würde, wenn wir mal was richtig was herstellen.
Oh, jetzt bin ich richtig enttäuscht.
Das ist wirklich richtig wack.
Aber ich würde gerne mal also mit euch was topfen.
Von allen Sachen, guck die man mal, machen
da
kann.
Da gibt es so eine Schale, ich habe das letztens irgendwo gesehen und dann dreht die sich ja so schnell. Und dann kann man sowas töpfern und dann kann man mit seinen Händen mal was machen, versteht ihr?
Oh nee, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ich weiß.
0,0 Bock.
Und ich finde das, also...
Ich war auf der Waldorfschule Klasse, ich habe so viel getöpfert. Ich habe so viel Ton an die Decke geschnipst, bis es gekracht hat.
Soll ich dir was sagen? Es geht bei diesen Sachen, und das ist meine tiefe Überzeugung.
Eine sinnliche Erfahrung.
Nein, ihr werdet mir recht geben. Wenn wir zu viel Spaß haben an irgendwas, ist das gar nicht unbedingt so interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Drin, wenn wir aber zum Töpfern gemeinsam gehen, glaube ich...
Boah, ist das kacke.
Ja, das kann sein. Ich weiß schon, was du meinst. Es ist nicht so, dass mir das komplett schleierhaft ist, was du daran vielleicht nicht so gut finden könntest. Ich glaube aber, dass wenn wir drei mal irgendwo hier, und ich kümmere mich darum, ich suche eine Töpferwerkstatt,
nee,
wo
scheiße.
Wir das machen können.
Zum Schießstand gehen oder so.
Aber nee, das soll ja nicht so ein Spannend sein. Knall, knall, was, wer soll ich das denn anhören? Wir gehen zum Töpfern und dabei sprechen wir ein bisschen, weil das ist etwas, wo man sich auch gut unterhalten kann. Und dann kann Pfeife da die Mikrofone aufbauen und währenddessen machen wir
aber
das.
Aber ist es jetzt in so einem Podcast so, dass einer überhaupt einfach sagt, wir gehen töpfern, dann geht man töpfern, warum sag ich denn nicht, lass mal nach Saint-Tropez fahren und dann Kaffee trinken?
Ja, können wir auch machen. Aber jetzt
muss ich das nur organisieren? Oder
jetzt
was?
War ich da der Erste, jetzt gehen wir erstmal töpfern.
Müssen wir wirklich töpfern? Können wir nicht?
Das ist echt, also Hut ab, Häuferumlauf, das ist richtig kacke.
Ja.
Nicht schlecht.
Ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, was ihr gerne töpfern wollt.
Nee, nicht schlecht, schlecht.
Ja. Ihr könnt euch jetzt mal überlegen, ob ihr zum Beispiel eine Vase machen wollt.
Ich hab
oder
das alles schon. Ich habe schon, mit 5 Jahren habe ich schon Aschenbecher getöpfert.
Aschenbecher, das ist nämlich unsere Generation. Wir haben Aschenbecher
ich
gemacht.
Aschenbecher gemacht. Hab ich auch gemacht.
Ja, weil das war die Zeit, das brauchten die Eltern.
Da hat sich wirklich mal gefreut.
Bei uns gab es nur Nichtraucher. Trotzdem wurden Aschenbecher, weil es halt das Einfachste. Du machst da so einen Ring, ne, und dann so 3 Kugeln.
Ich mache einen Aschenbecher.
Würdest du dich freuen, wenn wir den Aschenbecher machen?
Nein.
Braucht er doch nicht. Hast du,
ja.
Also die ganze Veranstaltung braucht niemand. Wirklich, also ich weiß
also,
auch,
wann
ist,
gehen
ich finde es schön, wenn wir zusammen was
wann
machen.
Wann gehen wir?
In 2 Wochen.
Aber wir,
in
nein,
zwei
sag mal,
Wochen.
Bist du bescheuert? Wir gehen
in
aufs Boot.
In 2 Wochen gehen wir töpfern. Ich glaube es ja nicht.
Nein,
gehen wir. Wunderschön, danke. Freue ich mich. Schön, endlich machen wir mal was zusammen. Toll. Und in 3 Wochen gehen wir Kerzen ziehen. Alles Liebe, alles Gute.
Summer Breeze. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau.
Mhm.
Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese
ja,
Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja,
es
stimmt.
Es
okay.
ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht.
Ja.
Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht, ja doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines Preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
weil Bolognese halt auch immer lecker
ist. Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es, ist,
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir...
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify...
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Das ist Post.
Genau.
Okay.
8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.